Herzlich willkommen zur 214. Ausgabe des Box Podcasts. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Tommy.
Hallo, Servus.
Lange nicht gesehen. Und der
Gehört?
Imanu.
The one and only, ja? Servus.
Genau. Ja, der Plan für heute ist, wir handeln das oder den Rückblick relativ schnell ab und die Vorschau auch und dann wollen wir einfach mal über den, ja, Status quo des Boxens momentan reden. Wie uns der Boxsport allgemein so gefällt und was so los ist und ja, dann schauen wir mal. Aber wir beginnen mit dem Rückblick und zwar am 21.06. kämpfte Giovanni Di Carolis in Italien gegen Koren Gevor. Samira, du hast den Kampf gesehen?
Ja, genau. Ich habe den Kampf gesehen und ja, habe mir schon gedacht, wie der Kampf ausgeht, aber ich hätte nicht gedacht, dass Koren Gevor so stark in dem Kampf ist, weil zuletzt gegen Darren Lester sah er halt nicht so überzeugend aus in Hamburg. Manche haben ihn sogar verlieren gesehen. Gegen Poljakow war er extrem stark. Also da wusste man, dass er noch was drauf hat, so, aber dass er wieder so stark auftritt gegen De Carolis in Italien, war halt schon nicht klar. Und für mich hat er echt den Kampf auf jeden Fall auch deutlich gewonnen. Auch wenn es für viele andere vielleicht eher knapper ist. Also ich kann das Punkturteil überhaupt nicht verstehen, ehrlich gesagt. Irgendwie 100, also diese eindeutigen Ergebnisse 112, 117, 113, 116 für De Carolis. Ja, hätte man eher andersrum werten müssen. So ist meine Meinung. Also ich hätte das echt 112, 117 für Gevor gepunktet. Vielleicht ein bisschen zu viel für manche, aber er hat echt einen guten Kampf gemacht. Giovanni De Carolis wusste auch nicht, was er machen soll, weil Gevor ist auf ihn zugestürmt. Er konnte ihn auch nicht von sich abhalten. Dann im Kampf wurde Gevor teilweise ermahnt, weil er halt mit seinem Kopf ein bisschen nach vorne so gekämpft hat. Aber es ist halt sein Stil, wegen Kopfstößen und so besteht ja immer die Gefahr. Wurde auch teilweise von dem deutschen Ringrichter ermahnt, aber es gab keinen Punktabzug, wäre auch übertrieben gewesen. Aber was ich ein bisschen einseitig fand, war, dass der Ringrichter Giovanni De Carolis nicht auch mal verwarnt hat, weil er hat ihn halt auch zweimal mit so einer Wrestling-Anlage zur Seite irgendwie fast gehoben oder geschoben. War, ging auch ein bisschen schon zu weit, fand ich. Also fand ich ein bisschen merkwürdig, dass er so ein bisschen einseitig war. Aber auf jeden Fall guter Kampf von Koren. Unterhaltsam, er hat richtig gefightet, alles gegeben. Ich hätte ihm Sieg gegönnt, aber auswärts zu boxen, ja. Da weiß man, wenn man den Gegner nicht K.O. schlägt, da ist halt nicht viel zu holen. Hat jemand den Kampf auch von euch gepunktet? Also wäre ich mal interessiert,
Oh ja.
ihr den gesehen habt.
Habe ihn sowas von gepunktet. Das ist Wahnsinn. Ja, 116, 112 hatte ich das für Koren. Klar,
Auch
weil
so ähnlich.
der Initiator hat mehr gemacht, ist halt nach vorne gegangen, war aktiver, hat mehr geschlagen, mehr Output. Karolis war überfordert mit dem Druck. Und na klar, hat er ein paar Runden auch ganz gute Konter gesetzt, hat seine eigene Aktion auch gebracht. Aber eben nicht genügend, um den Kampf zu gewinnen. In meinen Augen war eine klare Home Decision. Kann man, denke ich mal, am Ende des Tages einfach so sagen. Und ja, schade für Koren, der dann mal wieder ein Urteil nicht bekommt, wo man ja sagen muss, dass es eigentlich ein klarer Sieg war. Ne? Und das haben wir ja in der Karriere von Koren Gevor schon des Öfteren gesehen, der ja nicht zum ersten Mal nicht erhält, das eine oder andere Mal auch ausfallend geworden danach. Da gab es ja schon einige Situationen, wo ihm dann der Gaul mal durchgegangen ist. Kann ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen. Es ist schon traurig, dass manche Personen einfach so wenig Lobby genießen, beziehungsweise es ist einfach ungerecht. Es geht ja, es soll ja nicht nach Namen gehen, nach Rang oder nach irgendwie gemolkener Kuh, sondern einfach nach sportlichem Interesse und nach sportlicher Leistung. Und da hätte Kore bestimmt den einen oder anderen Sieg mehr in seinem Rekord oder die ein oder andere Niederlage weniger, wenn es da in seiner Karriere fair zugegangen wäre. Also, wie gesagt, wieder ein sehr, sehr trauriges Urteil am Wochenende gewesen.
Ja, aber gut, ich meine, was erwartet man, wenn man auswärts boxt, ne? Und ich meine,
Ja,
warum?
vielleicht hast du vorzeitig stoppt, ne?
Ja, aber ist ja jetzt nicht der große Puncher oder so. Aber ich denke, Krohn ist einfach ein Mann, den boxt. Ich meine, er ist schon etwas älter, aber ihn boxt ja einfach niemand gerne, weil es einfach für jeden ein hartes Stück Arbeit ist. Außer du bist jetzt vielleicht irgendwie wirklich ein Elitekämpfer oder so. Aber sonst von den Leuten hier irgendwie in Deutschland oder in Europa. Macht ja keiner gerne eigentlich, ne?
Ja, wer
Und
weiß, der hat auch bestimmt kein besseres Angebot mitbekommen.
ja,
Das Einzige, was vielleicht finanziell ein bisschen attraktiv für ihn war, hat er angenommen. Vor allem ist da um WBC-Titel gegangen, um einen kleinen. Wenn er den gewonnen hätte, den Kampf, wäre er dann in die WBC-Ranglisten gewesen. Ja, aber ja, sollte nicht sein. Und da ist jetzt Dicker Rolisch in der WBC-Rangliste höher. Und ja, kriegt dann einen Moneyfight. Darum hat er es oder bekommen, ganz einfach.
Ja.
Was auf jeden Fall auch interessant war, war der italienische Kommentar. Ich habe ihn ja verstanden. Also ja, da wurde Kuren auch nicht so gut geredet. Also so als
Ja, das ist typisch, ne?
Schläger ungefähr so hingestellt.
Ja.
Und Giovanni Di Carolis hätte ja eine viel bessere Technik und er würde ja auch vorne liegen, ganz klar und so. Also da dachte ich auch irgendwann so, ja, alles klar. Also krass, wie, ja, so sind halt die Kommentatoren, ne? Wenn sie irgendwie ihren Heimboxer da pushen wollen. Also klar, ist in jedem Land so, aber dass es so krass ist, also war ein bisschen übertrieben.
Ja.
Gut, ja, kommen wir auf den 23. Juni zu sprechen. Da ist eine nette Veranstaltung gewesen im Mandalay Bay Casino in Las Vegas. Im Superweltergewicht kämpfte Jamal Charlo gegen Jorge Cotta. Ja, und er war gewann erwartungsgemäß in der dritten Runde durch K.O. souveräner Sieg. Sonst noch erwähnenswert Guillermo Rigondeaux kämpfte gegen Julio Cheja, gewann in der achten Runde durch TKO. Ja, beide Kämpfer machten ein bisschen die Schläge. Ja, aber ne, er gewann dann. Und ja, muss man da schauen, wie es weitergeht. Wir wollen jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Ansonsten auf jeden Fall noch, in jedem Fall erwähnenswert ist Dimitrios Andrade oder Andrade, wie man es auch immer aussprechen mag. Er kämpfte gegen Marcel Zulecki, der einigen ja sicherlich noch aus dem Kulturkampf bekannt ist. Und Andrade gewann sehr souverän nach Punkten, also 120, 107, vielleicht ein bisschen sehr eindeutig, wie die Punktrichter es hatten. Aber das ist im Grunde auch jetzt, er hat ihn klar ausgeboxt. Vielleicht nicht unbedingt so schön für jedermanns Auge, aber super Leistung von Andrade. Krass, den Sulecki derart eigentlich auszuboxen, also das ist schon sehr ordentlich. Und da muss man dann auch sehen, wie es für Andrade weitergeht. Ansonsten noch erwähnenswert, Joseph Parker kämpfte gegen Alex Liapai, der alte Boitsov- und Char-Gegner. Und Joseph Parker gewann durch TKO in Runde 10. Das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen. Kommen wir zur Vorschau und da gibt es so viel nicht. Da gibt es ja so ein kleines Sommerloch oder ein größeres, wie man will, darüber reden wir gleich noch. Und zwar am Freitag, den 12. Juli, im King Abdullah Sport City, Jeddah, Saudi-Arabien, kämpft Amir Khan gegen Billy Dipp. Ein unglaublich spannender Kampf, oder auch nicht. Ja, ne? Khan, großer Favorit bei den Buchmachern, aber das ist so. Amikan, nichts gegen den jungen Mann, aber ja, jemand wie Billy Dipp sollte noch leicht und locker besiegen. Aber es ist jetzt kein Kampf, den man gucken müsste. Ansonsten noch Hoogie Fury kämpft auf der Card gegen Samuel Peter.
Hör auf, Alter, gegen Samuel Pay. Den habe ich
Ja, sicher.
im Mayweather Gym gesehen. Der war ungefähr 300 Pfund alt. Der ist ja so außer Form. Wie lang ist der raus? Das
Ja,
gibt's doch gar
der
nicht.
hat doch gehabt, aber der letzte Kampf war nur fast, also war 286,5. Nein, aber der ist natürlich gut im, steht gut
Was?
im Futter, sagen wir
Das
so.
ist so eine freche Veranstaltung, ey. Und die Zeit, Amir Khan und Billy Dipp sind ja mehr oder minder Freunde, sind ja beide auch im Islam und so. Und Billy Dipp, der war ja auch bei 50 Cent einmal kurzzeitig unter Vertrag, aber da ist er dann auch irgendwie rausgeschmissen worden, weil er sportlich versagt hat. Gibt auch diverse Bilder und so, wo der mit dem Khan immer feiern geht oder feiern war. Und dann, ja, kämpfen die halt und ziehen da die Emiraten ab oder so, anscheinend.
Ich hatte die Zeit schon die Kohle
Dieser,
dafür.
und dann halt mit der Leckerbissen Hugi Fury gegen Samuel Peter. Ey, was sich die Leute denken, ich komme da nicht. Samuel Peter gegen Hugi Fury.
Ja.
Die Karten die muss doch verschenken, oder?
Da könnte man ja vielleicht noch einen Aufbaukampf von Joshua gegen Butterbean oder so machen.
Ja.
Was ich da lustig finde beim Samuel Peter, muss man mal schauen. Der hat ja am 13. April noch gegen den Mario Heredia gekämpft. Da war er bei 259 Pfund.
Ja, aber er war... Ja, zwei Wochen später war er schon 26,5 Pfund schwerer. 27,5 Pfund schwerer. Laut Boxrec.
Da hat er ordentlich Brustpressen gemacht nach der Niederlage. Ja, weil
ja wahrscheinlich die so Kampfbörse mal direkt investiert.
Ja,
aber beim Burger King oder beim Kentucky Fried Chicken. Dann, man weiß es nicht. Ja. Aber in zwei Wochen... Quasi 27 Pfund, das ist schon ordentlich. Da hat er sich gegönnt.
Juri gegen Samuel Bille, ich komme da drauf mehr klar. Und ich
weiß,
wer denkt sich solche Matchups aus? Wer kommt denn da drauf? Wer kommt da drauf? Wer will wen denn verarschen? Nee, ernsthaft.
Das ist ja ernsthaft ein sportlicher Wettkampf.
Ja, aber Weltmeister gegen jemanden, der noch nichts gerissen
und da,
hat. Ne?
Und da sind wir bei dem Thema, wo es wirklich brennt. Das ist eine Vorschau.
Ja.
Wir müssen darüber reden, dass Huki Fury gegen Samuel Peter kämpft und Amir Khan gegen Billy Dib.
Ja, ich meine
Sommerloch,
jetzt...
Sommerloch hin oder her?
Ja,
was ist los mit der Szene?
Ja, ich meine am gleichen...
Du hast keine Stars mehr.
Ja.
Es gibt keine. Wer ist noch Weltstar im Boxen aktuell? Ist Pacquiao. Wie alt ist Pacquiao?
Canelo?
Ja, Canelo noch. Okay, ja. Aber das war's. Aber Canelo ist auch nicht so internationaler Star, weil er spricht einfach kein Englisch.
Ja, er wäre auf jeden Fall größer, wenn er Englisch reden würde.
Ja, auf jeden Fall.
Stimmt allerdings.
Nur Spanisch halt.
Ja.
Er hat seine mexikanische Fanbase und dann natürlich die Latinos in Amerika. Aber das ist es. Ich kenne keinen irgendwie Fanclub aus England oder Europa, wo jetzt da auf dem Kanal... Vereinzelt gibt es Fans, ja. Aber beim Pacquiao hast du überall in seiner Glanzzeit Leute rumrennen sehen mit seinem T-Shirt. Egal, wo die herkamen.
Das stimmt.
Ja,
aber Tommy, am gleichen Tag, am 13. Juli, ist zum Beispiel noch Tony Yoka gegen Alexander Dimitrenko. Freust du dich nicht darauf?
Ja. Wo? Ich fliege hin.
Ja, ich meine, das einzige Erwähnenswerte in den nächsten zwei Wochen in der Vorschau ist vielleicht auch Joe Joyce gegen Brian Jennings. Aber das ist auch so ein Kampf.
Ja, hör halt auf. Also, das ist das Allernächste. Brian Jennings, ja, zuletzt, glaube ich, auch K.O. gegangen, ne? Gegen den Oscar Rivas.
Ja.
Ja, gegen Ortiz hat er verloren und gegen Klitschko nach Bunge damals. Ja, keine Ahnung. Und Joe Joyce ist jetzt ein guter Step für ihn, aber von Joe Joyce sehe ich auch nicht das, was die Leute in ihn sehen oder von ihm erwarten. Er hat jetzt zwar alle 9 Kämpfe durch K.O. gewonnen, aber das Beeindruckende ist ja, ne? Er ist langsam in meinen Augen und das war auch in Joshua sein Mango. Und es wird ihn, wenn einer kommt, der wo wirklich auf die Beine fliegt, schnell schlagen kann, punchen kann, verliert er. Und er ist auch schon 33, soll man nicht vergessen.
Ja, er ist grundsolide, aber er ist, ich meine, irgendwie wahrscheinlich wieder aufgebaut, um irgendwann mal.
Ja, das ist dieser England-Hype. Ne? Wenn der jetzt aufspringt, es funktioniert ja mit dem Fury, mit dem Joshua, mit sämtlichen Boxer aus United Kingdom. Das funktioniert. Deswegen wollen die, deswegen ist er auch so spät Profi geworden. Funktioniert, kriegst einen Vertrag, gutes Geld. Ich meine, er hat auch Background und so, natürlich, aber. Ja, ich meine, kein Champion, kann ich jetzt nicht sagen, hätte ich von Andy Ruiz auch nie gedacht, dass der mal wird. Nichts ist unmöglich, aber trotzdem, das ist keiner, der irgendwie eine Gewichtsklasse dominieren kann. Sehe ich nicht. Ich sehe den verlieren, zum Beispiel gegen Usyk oder so.
Ja. Das ist einfach irgendwie so gefühlt jemand, den man aufbaut, um den dann zu farmen, um den zu ernten, irgendwie gegen Fury oder Joshua oder so, ne?
Ja.
Also ernsthafte Chancen gibt ihm noch niemand.
Irgendwann so ein Matchup kommt dann halt. Ne? Kann man schon vorstellen, aber ja, keine Ahnung, das, was die Leute innen sehen, sehe ich nicht.
Kann ja Jennings halt auch gewinnen, weil er ist halt...
genau. Ja, kann schon gewinnen, ja, er ist ein
Schlink auf den Beinen, super Techniker, gutes Auge, gute Konter.
Ich weiß halt nicht, deswegen, wie die K.O.-Niederlagen jetzt mittlerweile an ihm nagen. Also mittlerweile, keine Ahnung, wie er sich jetzt von dem Riveras K.O. oder das Stoppage da erholt. Ich meine, das ist halt, für ihn ist es eher, also, ja, Win-or-Lose-Situation für ihn. Wenn er den verliert, ist er erst einmal weg. Also komplett weg. Wenn er den gewinnt, ist er wieder voll dabei, ne?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass er da zum Verlieren hinfliegt.
Ja, gegen Rivas, sag ich mal, hätte damals gegen Ortiz verloren, ein bisschen Pause gemacht, dann hat seine ganzen Kämpfe ja gewonnen und auch teilweise gegen Dimitrenko und so geboxt. Und gegen Rivas eigentlich einen sehr guten Kampf gemacht. Und dann war es halt Draw, glaube ich, nach 11 Runden. Irgendwie haben sie zumindest in der Ecke gesagt, so, du musst alles reinhauen in die Runde, so am besten Stoppage und so, weil der Kampf ist sau eng, hat er halt mitgeballert, so, und ist in den Konter gelaufen. Und dann, ja gut, war halt angeschlagen und wurde dann irgendwann ganz kurz vor Schluss, glaube ich, aus dem Kampf genommen. Hm. Ist ein bisschen doof gelaufen, so. Der Kampf war eigentlich gut von ihm, also da kann man eigentlich nicht viel negativ.
Ja, aber du hast recht, der hat wirklich, wenn er noch die Körner hat, dann kann der gegen Joe Joyce, vor allem ist er ja auch in 4 Runden bis jetzt gegangen.
Richtig.
Wenn das einmal wenn in die höhere Rundenzahl geht, dann könnte es schon eng. Es ist spannend auf jeden Fall.
Das finde ich ein gutes Matchup, also das spannendste zumindest vom
Wochenende,
im Gegensatz
zu diesem Dip und sowas. Ja, ist okay. Ich meine, es schon traurig, dass man von einem guten Matchup spricht.
Ja, aber klar.
Es ist halt im Endeffekt.
Aus der zweiten Reihe halt, so Top 20,
ja,
ist
ja
okay, kann man das ansetzen halt. Ne? Ja, der Sieger kann auch mal vielleicht nach oben, wie auch immer.
Ja. Hugi Fury, Samuel Bielefeld. Ich komme nicht klar.
Was predikten wir denn da? Weil der Fury kann ja auch nicht punchen. Meine, Peter schafft zumindest über die Distance.
Weiß ich, nein!
Der Fury gewinnt das Stoppage. Der Peter kann keine 6 Runden gehen. Der hat ein Interview in dem Mayweather Gym gegeben, der hätte fast das Mikrofon weggeweht, so geschnauft hat er. Oh, nee, kann ja so außer Form. Denke ich halt auch nochmal ein Payday oder so. Ja. Geht er da zum Gewinnen hin? Glaube ich nicht. Geht er hin, um Kohle zu machen, schaut, dass er vielleicht gut aus dem Kampf rauskommt. Aber der ist doch, der war doch damals gegen Helenius und schon so wirklich fertig. Und das ist ja schon ewig, ja.
Der hat vor 2 Jahren dann ein Comeback gemacht gegen, wie heißt er denn gleich noch? Unser guter Mann, wollte ich nachgucken. Mein Namensgedächtnis, wie gesagt, ist seit längerem nicht das Beste. Pulev, genau. Da ist er doch auch nach Bulgarien gegangen und hat dann geboxt. Er hat gar nicht so schlecht ausgesehen in den ersten 3 Runden, aber hat dann irgendwie sich wohl angeblich die Schulter verrenkt und hat dann in der Runde aufgegeben. Er hat aber auch schon gut geatmet gehabt nach 3 Runden. Kann ja auch sein, dass er einfach die Kondition schon weg war. So, ne?
Ja, war weg. Der hat nichts am Arm gehabt. Ich hab's nicht gesehen, aber kann nicht sofort sagen, dass der nichts am Arm gehabt hat.
Ja, ansonsten, vielleicht noch erwähnenswert, was wir jetzt nicht ganz unterschlagen wollen, ist ein paar Veranstaltungen in Deutschland. Und zwar am 6. Juli kämpft Tulani Mbenge gegen Sebastian Formella. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Ansetzung für so deutsche Verhältnisse. Igor Michalkin gegen Timur Ninkabaryoev, auch ganz, ganz okay. Sonst so kämpft da Michael Walisch gegen Abdul Nasa Delalic und Nikola Milacic kämpft gegen Kai Kurzawa. Kämpft was? Immer noch. Ja, der kämpft immer noch, Tobi.
Meine Herren.
Ja, aber das ist ja schon fast das Beste mit, was das deutsche Boxen momentan zu bieten hat, ne? Auch so Formella oder so.
Ja, lass doch, wo jetzt gerade hin? Die Vorschau ist eigentlich sinnlos.
Ja, ist auch.
Ich weiß, wer ist für euch? Frag jetzt einfach mal in die Runde. Pound for Pound Nummer 1 im Boxen in Deutschland gerade. Wer?
Der goldene Jack, würde ich schon sagen.
Alles klar. Was sagt der Emanuel?
Das ist schwierig. Also, in meinen Augen irgendwie niemand. Also ich sag mal so vom Potenzial, vom Erreichen her, weiß ich nicht, aber Kulcher war nicht mal irgendwie Champion, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Nee. Kann so mal
Jürgen Bremer, oder?
Sein.
Bremer, was ist ja, Bremer, also ist so.
Du musst mit Bremer gehen halt, auch wenn der
vom Potenzial auch
müsste. Hat er auch nur Schund geboxt, so, ne? Muss man auch ehrlich sein. Aber zumindest war er halt mal Titelträger und man sieht ja, was er kann, eine gute Amateurkarriere gehabt, so. Du weißt halt, dass der was drauf hat. Also Potenzial ist da und er war zumindest mal Champion. Wer hat das sonst vorzuweisen? Niemand. Also von daher, klar, es ist leider Bremer mit riesen Abstand. Und danach kannst du.
Kannst in die Top 3, kannst du neue Geber tun in die Top 3.
Kannst du würfeln einfach so. Ist scheißegal, die sind alle irgendwie auf einem Level. Das ändert. Caballero kannst du auch da reintun. Obwohl er nichts gerissen hat bisher. Nichts, er hat nichts bewiesen, aber
ja,
er hat sogar nach Split Decision geschlagen. Ja, genau.
Neue Geber müsste dann auch rein.
Genau.
Ja.
Die kannst du dann würfeln. Ne? Und 2, 3, 4, 5 und sowas. Ja.
Nee, das sind Kulcher nicht, weil egal. Wenn der Kulcher irgendwelche bedeutenden Kämpfe gehabt hat, hat er die verloren. Ganz einfach.
Korrekt.
Ja, aber das ist...
Ja, okay, gut, aber du sagst jetzt Golden Check Nummer 1, aber nach woran messt du eine Pound-for-Pound-Liste? Vom Talent?
Ich würde so nach Talent und Gegnerschaft, wie er da aussah, ne? Aber es ist natürlich eng, so du kannst natürlich, also Kulçay, Bremer, Noel Gevor, das nimmt sich jetzt alles nicht so viel, ne? Also, weiß ich, es ist auf jeden Fall eng vorne, ne? Und ich meine, du kannst ja nicht immer noch Arthur Abraham nennen, so beschissen es ist.
Nein. Nein, das übertreiben Marco ist jetzt. Nein.
Ja,
glaube ich nicht. Der ist da aus und Mike würde ich jetzt da irgendwie disqualifiziert oder irgendwie No Contest in Amerika. Ah, oh, keine Ahnung. Nee, ja.
Wir könnten ja auch mal eine inhaftierte oder ex-inhaftierten Pound for Pound in Deutschland erstellen. Da ist dann auch Bremer dabei und Felix. Das kann man auch mal machen.
Ja, aber. Ah, das ist schon Bremer, Kulçay, Gevor. Die drei auf jeden Fall, ja.
Ja, Caballel, so der da noch dran kratzt, aber sonst ist alles andere ist ja maximal, wenn überhaupt, Euro-Level.
Ist es nicht.
Wenn überhaupt. Also ist nicht richtiges Euro-Level.
In meine Augen.
Na.
Meinst du die... Komm. Sorry, ne, aber... Europameister im Halbschwergewicht oder ne, der hat stimme dazu, ne, auf keinen Fall. Da hast du Leute drin wie Vlasov, wie Bivol, wie Kovalev, gut zum Weltmeister, aber trotzdem alleine, nee, der hat kein europäisches Niveau. Der ist 40.
Ja, der gewinnt doch gegen Fielding, gegen Ryder.
Ja, gewinnt er gegen Anthony Yard. Gewinnt er gegen den. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaubt nicht, dass er über die Runden mit ihm kommt.
Es wird schwieriger jetzt im Alter und der irgendwie seine ganze Karriere so
ver... Also gegen er die war Top, ja, gegen er Top-Leute war denke ich auch. Also Callum Smith und sowas, Saunders ist...
Nein, gar nicht. Sollte er lassen. Also die Elite-Kämpfer, ne? im Light Heavyweight, da wird der Bremer... derart hart auseinandergeschraubt, gerade wenn du die ganzen Russen und so, oder absolut, die machen den, das geht gar nicht. Aber ja, man kann ja sagen, im Grunde insgesamt von den Deutschen, in der Weltspitze hat eigentlich keiner was zu suchen, oder?
Nein. Gewinnt Bremer gegen Callum Johnson auf einer 3-0. Gewinnt er gegen den? Ja oder nein? Wahrscheinlich nicht, ne?
Schwierig zu sagen. Ich meine, er wird ja halt auch nicht mehr besser, ne?
Im Endeffekt kann man Bremer gar nicht einschätzen, weil sein letzter Gegner Erdoğan Kadria war.
Und man macht er halt weg.
Den macht er weg. Aber ich meine, wer ist er? Also,
ja.
Das ist ja kein ernstzunehmender Gegner, also wenn man jetzt mit der Weltspitze ihn vergleichen will, ne? Also das ist ja so, weiß ich nicht, warum er überhaupt solche Gegner boxt, aber...
Ich meine, ich sehe ihm im Halbschwer, er ist ja im Moment eigentlich im Supermittel, aber ich denke, es ist er auf jeden Fall liebäugig mit einem Halbschwergewicht. Da hast du die ganzen Engländer im Supermittelgewicht. Und wenn wir jetzt richtig über das Supermittelgewicht reden, hat er überhaupt keinen Auftrag. Callum Smith, Eubank Jr., Saunders, Rocky Fielding, der gewinnt auch gegen Fedor Chudinov nicht.
Ich glaube, Fielding ist easy. Der war schon gegen Journeys unten so. Das ist easy. Ich glaube sogar Eubank, mit seinen wilden Schwingern, den kann er gut abkontern. Das ist so ein Mismatch, denke ich, für Eubank. Das kann schon sein. Aber den ganzen Rest so, da hat er auch wahrscheinlich keine Chance. Das hat er gerade schon gesagt, gegen diesen Smith und sowas. Da wird halt ausgeboxt, denke ich auch. Weil wie gesagt, vor 2-3 Jahren noch anderer Meinung gewesen, hätte ich die 5er-Quote gespielt im Turnier, wo er abgesagt hat, mit Grippe dann. Aber mittlerweile glaube ich, das auch nicht. Ist schon über 40. Ne? Das darf man nicht vergessen. Smith hat sich auch ein bisschen entwickelt. Ich glaube, die sind die absoluten Top-Fighter so nicht. Aber es wären zumindest mal, ich würde mich freuen, wenn er trotzdem mal gegen einen, deren Box so in seinem Alter noch, weil das hat man ja vermisst, ne, seine ganze Karriere. Er hat halt wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, nicht einen einzigen Top-Fighter in seiner ganzen Karriere gemacht. Da waren Conny Konrads und Robin Krasnitschis und irgendwelche Gutknechts und sowas halt im Rekord. Das Beste war vielleicht noch Cleverly, ne? Das ist schon sehr traurig.
Und es ja, ist so.
Bis er 40 ist, hat sich das nie geändert. Ja, ist schon merkwürdig, warum er das nie gemacht hat. Ist er vielleicht doch nicht so gut, wie man das denkt? Oder was denkt ihr? Warum ist das nicht zustande gekommen? Warum werden keine besseren Kämpfe von Bremer gemacht? Selbst wenn er jetzt 40 ist. Ich meine, wenn er jetzt verliert, ist interessiert doch sowieso niemanden mehr.
Ja,
kann man mal ein bisschen eine Börse mitnehmen gegen einen guten Mann. Warum kommt er nicht guter Kampf?
Das Problem ist, er war ja damals, also wir reden jetzt halt vom Supermittelgewicht bzw. Halbschwergewicht, ja. Und es ist immer auch eine Promoter-Sache, wie die Kämpfe, ob die Kämpfe kommen, ob große Kämpfe kommen, wo die Kämpfe stattfinden und so weiter. Also, ich finde schon, dass er eigentlich, ja, man hätte bessere Matchups machen können, ja, aber war das wirklich realistisch? War das realistisch? Wer war denn damals zu seiner Zeit so richtig der King in seiner Gewichtsklasse damals? Es waren ja Leute, die in den USA richtig Geld verdient haben. Da kannst du in Bremen doch nicht verkaufen. Dann fährst du sicher mit ihm, bei Universum sind sicher gefahren und zum Teil bei Sauerland, lässt du ihn daheim kämpfen um den zweiten Generationstitel von der WBA oder whatever. Ja? Ich sehe den... Ich meine, kannst du ja auch immer einschätzen als Promoter, was kann dein Boxer erreichen, zu was ist er imstande und so. Und ich habe den nie wirklich so krass in der Weltspitze gesehen, wie es... Ich meine, das Talent und so, und dass es sich unterscheidet mit seinem Boxstil zu Abraham und Hook und so weiter, ist klar, aber... Er hat einfach, vielleicht war es auch ein wenig die Einstellung vor ihm, wo ihm da ein wenig Steine im Weg gelegen waren. Ja, eigentlich schwierig zu sagen, aber ich vermute, oder bin mir zumindest sicher, dass er gegen die Weltspitze keinen Auftrag gehabt hat. Ich meine, er hat ja schon verloren, ne? Damals gegen Cleverly. Cleverly hat dann klar gegen Eubank verloren. Cleverly ist K.O. gegangen nach 3 Runden gegen Kovalev. So, da hast du deine Quervergleiche.
Ja, und wenn du bedenkst, was Garay hat ihn damals halb tot geschlagen. Also das war ja wirklich abnormal, was der da gefressen hat. Und ich mag mir nicht ausmalen, wenn Bremer heutzutage gegen die ganz starken Russen kämpfen würde. Das wäre verheerend, würde das aussehen. Also so Bremer gegen Kovalev, das kann man doch nicht ernsthaft wirklich machen wollen oder so.
Nee, aber man hätte auf jeden Fall das Rematch gegen Nathan Cleverly schon in Angriff nehmen müssen eigentlich.
Samira, ja. Wie? Der hat gegen Cleverly in seiner Karriere 5-mal, glaube ich, einen Kampf abgesagt, wo er mit den Pützen mit Grippe im Bett war. Und hat sich da noch fotografieren lassen. Könnt ihr euch noch daran erinnern?
Aber ich glaube, das war die Zeit, hat er sich da nicht schon mit Sauerland irgendwie verstritten und so? Und jetzt ist er ja auch selbstständig, glaube ich.
Ich weiß das alles, aber das ist ja der Kern der Frage vorhin. Die Top-Kämpfe hat er nicht angekündigt. Der Kampf wäre in England gewesen. Der Murat ist vorher untergegangen gegen Cleverly damals.
Ja gut, der hat gegen Cleverly gekämpft. Der Kampf war aber so, dass Bremer schon die Runden, ich glaube, stand sogar irgendwie für ihn nach Abbruch. Er hatte irgendwie Verletzten dann aufgegeben.
Gut, weiß also man nicht, ob er gut Verletzung aus
war, aber er sah sehr, sehr gut aus. Er hat den Cleverly eigentlich total überlegen, war auch klar nach Punkten am Führen und hat dann irgendwie in der 6. Runde, ich weiß nicht, da war irgendeine Verletzung. Da haben natürlich dann viele gemutmaßt, ja gut, er ist in hohe Workrate gegangen in den ersten Runden, dann sagt man, vielleicht hat er sich konditionell verausgabt, hat gemerkt, okay, das reicht nicht mehr für die nächste 6 Runden, da gehe ich irgendwie flöten und hat dann aufgegeben. Das wird so gemutmaßt, aber ob das so ist, weiß man ja auch nicht. Vielleicht hat er sich wirklich verletzt und er war bis zum Abbruch auf jeden Fall der klar bessere Boxer.
Ja, aber du hast ja trotzdem, da gibt er mir ja recht, du hast diese diversen Quervergleiche einfach, wie was Bello mit Cleverly angestellt hat, was Kovalev mit ihm angestellt hat. Ich meine, der Kovalev ist da durchgelaufen durch ihn. Gegen von Farah verloren, gegen Baruchek durch K.O. verloren.
Ja, Cleverly ist jetzt auch nichts
keine Weltelite oder so. Das ist halt der Cleverly ist ungefähr auf einem Niveau mit dem Bremer. Amen. Meiner Meinung nach.
Ja, ist halt schwierig zu sagen, weil du halt nicht die Vergleiche hast. Bremer hat halt nicht gegen Kovalev geboxt. Man kann natürlich sagen, Kovalev würde das wohl easy gewinnen. Aber ganz ehrlich, der Kovalev ist zum Körper extrem anfällig. Er hat keine gute Kondition. Bremer ist ein guter Konterboxer, ein gutes Augerkill. Und den macht der Kovalev nicht weg, den Bremer. Bremer hat auch niemand einfach raus. Nein, niemand.
Och, der egal. Kannst du dich noch dran erinnern?
Hast du den Kampf gegen Garay gesehen, was der für Bomben nimmt, der Bremer?
Ja, das
der bleibt stehen, der geht nicht runter.
Quervergleiche kann man ja auch nicht immer machen, die geben so einen Ansatzpunkt, aber ich meine, Joseph Parker hat auch gegen Andy Ruiz Jr. gewonnen und Joshua wurde von ihm K.O. gehauen. Ja. Also im Endeffekt, man kann jetzt nicht immer diese Quervergleiche anziehen, ne, weil es halt auf den Style drauf ankommt.
Er müsste halt geboxt haben gegen solche
Leute. Ja, man muss die halt wirklich, man muss mit denen im Ring stehen, sonst sieht man es halt
machen,
nicht.
Aber was dann am Ende rauskommt, ich hätte auch, also wirklich, gut, dass ich keine Prediction abgegeben habe bei Joshua gegen Ruiz. Ich habe sogar überlegt, ob ich den Kampf überhaupt angucken soll nachts live, weil ich mir gedacht habe, so, das ist sowieso, das ist 0%. Der Ruiz kann es nicht gewinnen. Er ist langsam fett und hat kurze Arme und keine Beine. Wie soll er denn überhaupt irgendwie treffen? Das geht gar nicht. Das ist einfach unmöglich, dass er den Kampf gewinnt. 0%. Ich hätte nicht einen Euro drauf gesetzt. Nicht einen. Es geht gar nicht. Aber es geht halt doch. Ne?
Ja, ja, meine Einschätzung
ist, wenn der Boxer sich halt blöd anstellt oder so und taktische Fehler macht, klar, dann geht das schon. Aber wenn er lang bleibt die ganze Zeit und sich bewegt, kann ich gewinnen. Es geht nicht eigentlich. Aber ja, macht den Boxsport dann halt doch aus, dass manches dann doch einfach geht, was man nicht denkt. Ne? Deswegen,
ja, also, auf jeden Fall.
Muss man den Style gucken von den Boxern. Klar, natürlich muss Kovalev eigentlich gewinnen, wenn man das Können betrachtet. So. Aber der ist halt auch fragil. Der ist bei jedem Körpertreffer, ist der Slotty so. Ne? Und der Bremer schlägt exzellente Körper. Haken. Und das darf man nicht vergessen. Da sind halt so Sachen, da weiß man halt nicht, was passiert. Wenn da ein Ding auf die Leber kommt, so perfekt, boom, und dann ist Kovalev out. Das kann auch passieren. Also, ja,
wenn der Schläfenschlag kommt.
Dann ist auch, Bremer, ja, wobei, ja, gut, der kann schon. Ne?
Wer hat gewonnen, deiner Meinung nach? Beide in guten Saft, John Pascal oder Jürgen Bremer?
Ja, schwierig.
Ja, John Pascal.
Na, würde ich sagen, nach Punkte ganz knapp Bremer, weil Pascal nach 6 Runden nichts mehr macht. Ja, keine Kondition, der Ball hat rein die ersten 6 Runden. Bremer, klar, dann wird er hinten liegen wahrscheinlich 4-2 oder so nach 5 und dann.
Das wird jetzt ein wenig hergenommen, das wegen dem Hopkins-Kampf, wegen seiner Kondition. Aber wie der zum Beispiel gegen Frotch damals 12 Runden gegangen ist, der Pascal, das war schon stark.
Ja, das ist immer auch natürlich eine Matchmaking-Sache.
Aber nein, ich habe wirklich nichts gegen, ich habe absolut nichts gegen Bremer. Ich bin ja froh, dass wir solche Leute gehabt haben, oder?
Haben noch, leider. Oder was ist leider, aber das Krasse ist halt... Das ist
immer selber seine Entscheidung. Er muss es selber wissen.
Ja, aber das Krasse ist...
Er kann nichts mehr gewinnen, da sind wir uns einig, ja.
Dass jemand wie Bremer, dass man ihn immer noch, dass er vielleicht immer noch der stärkste deutsche Boxer ist, vielleicht, man weiß es ja nicht, aber... Das ist ja.
Die anderen fallen in den Jungbrunnen sicherlich nicht mehr.
Man darf nicht vergessen, er hat noch bis vor knapp 2 Jahren den Brand weggeboxt, ne? Der Bremer, natürlich sagt man jetzt, wer ist Brand. Aber was war die einzige Niederlage von ihm? Er hat unpassable Leute geboxt. Oder
ja, das stimmt schon. Deswegen.
Das war eine sehr gute Leistung. Ja. Ich denke schon, der hat schon noch was drin, aber er wird halt gegen keine guten Leute mehr boxen. So. Das hat er noch nie gemacht, das wird er auch weiterhin nicht tun. Keine Ahnung, warum das so ist, ob er es vielleicht selbst irgendwas weiß, was wir nicht wissen, oder einfach kein Selbstvertrauen hat, gegen solche Leute anzutreten. Ich weiß nicht, ich kann nur von mir selber sprechen. Ich habe auch manchmal gegen manche Leute keinen Bock, FIFA zu spielen, weil ich halt weiß, dass ich vom Matchmaking einfach scheiße gegen denjenigen aussehe. Wenn ich weiß, der spielt die und die Taktik und der spielt so und so und ich komme dagegen nicht gut klar, ich keinen Bock drauf. Aber es kann natürlich bei ihm auch sein, dass er einfach sagt, so, okay, ich könnte gegen den boxen, aber ich würde wahrscheinlich verlieren und lass es einfach lieber.
Und das habe ich gemeint, ja.
Das kann natürlich auch sein, ob das so ist. Keine Ahnung, aber wenn jemand die ganze Karriere lang eben Kämpfe absagt, auch das gegen Callum Smith damals war ja sehr, sehr skurril. Ne? Da war er noch im Stadion gewesen, in Hamburg, da hat er sich noch fotografieren lassen. Richtig. War aber angeblich dann irgendwie in dem Interview dann plötzlich, war dann angeblich wieder zu Hause gewesen und war schon seit einer Woche krank und so. Komisch, dass er sich dann noch live ein Spiel anguckt und sein Interview.
Ja, vor allem, wie war das irgendwann im Winter halt? Ne? Ja, das ist ja, genau, vollkommen merkwürdig.
Montag kommt die Absage, dann ist schwer krank im Bett und das geht nicht und das würde, nee. Das ist halt, ja. Das sind alles so Dinge, so, die sind sehr, sehr komisch, weil die ausgerechnet immer dann passiert sind, wenn Bremer gegen einen richtig guten Mann boxen soll.
Ja, genau. So schaut's aus.
Wobei er schon EU-Level hätte, wenn er jetzt zum Beispiel Stefan Hertel besiegen würde, wenn die einen Kampf machen, die sollen ja einen Kampf machen, um den EBU, European Super Middleweight-Titel, und er schlägt ihn, dann könnte er sagen, er ist offiziell EU-Level im Endeffekt.
Ja, er ist Europameister und das ist
ja, eigentlich, auf dem Papier.
Ist eigentlich ja. Ja, Quatsch ist das eigentlich. Kannst du dich als Boxer, wenn du Edzard wirklich einen Europameistertitel gewinnst, ich meine, der ist wahrscheinlich zum Teil noch mehr wert, der richtige EU-Titel, wie so ein zweitklassiger WBA oder WBC-Titel, ne? Aber kannst du dich selber, für dich selber behaupten, ich bin Europameister? Wenn irgendwelche Europäer schon Weltmeister sind, kannst du nicht der Beste von Europa sein, wenn von Europa andere die Welt dominieren? Das ist doch absoluter Bullshit mit den Titeln. Absoluter Bullshit, das ist überhaupt kein Gradmesser. Der kann 100-mal Europameister werden, deswegen muss er kein Europa-Level haben. Das kann er sich natürlich erzählen, wie alle anderen auch, die wo irgendwie Interims-WBA-Weltmeister, wenn ich Interims-WBA-Weltmeister wäre. Ganz ehrlich, ne, ich würde mich doch nicht als Weltmeister fühlen. Eugen, kannst du dich als Weltmeister fühlen, wenn du ein Silberbelt hast? Kannst du das?
Nee.
Kannst du das? Nein.
Also ich bin ja sowieso irgendwie über die Titel quasi drüber hinweg. Also mir ist mittlerweile echt vollkommen egal, ob es um irgendwelche Titel geht. Es geht mir eigentlich fast immer so so rein um die Ansetzung. So, ich meine, Floyd zum Beispiel damals hat einfach gesagt, der war einfach, ist einfach größer als irgendwelche blöden Verbände.
Ja, die Quote von May was damals, Belts don't make me.
Ja, weil es ist einfach vollkommen irrelevant, ob es da um irgendwelche Gürtel geht. Das ist immer nur so
aber trotzdem,
ist schmückendes immer noch der Beiwerk.
Gradmesser irgendwie. Das hast ja. du jetzt wieder gesehen mit Gebor und dem mit Decarolis. Da ist um einen blöden WBC-Titel gegangen, du kommst in die blöde Rangliste rein und kannst irgendwie einen Interims-Chamber oder so irgendwie herausfordern und ist halt nochmal. Das ist alles, das ist ein Konstrukt. Das ist ein Konstrukt.
Ja, irgendwie muss man ja die Boxer ordnen, ne? Für die Weltranglisten ist es halt der größte Maßstab, ne?
Ja, das ist
halt
ist ja Quatsch, deswegen schaue ich, werde mal jetzt sicherlich keine Freunde damit machen, aber ich schaue mir halt UFC mittlerweile viel lieber an wie Boxen. Da kommen die Kämpfe. Ja, auch nicht alle, aber die meisten kommen und gibt's einen scheiß Titel.
Ja, ja, klar, ist das
und besser, da kämpfen ja? Die Besten kämpfen einfach gegeneinander und es wird einfach gemacht. Und wie das aufzogen ist mittlerweile. Ich war lange Gegner davon, aber ich habe mich dann irgendwann mal überzeugen lassen, habe mir das angeschaut. Und wenn man da wirklich sich reinfuchst und so auch, war am Anfang immer gedacht, ja, was am Boden, langweilig oder so, aber ey, das ist alles so Technik. Ich meine, will da gar nicht auf die Technik und so eingehen, aber nur vom Prinzip her, das hat doch Boxen den Rang abgelaufen. Was ist denn Boxen heutzutage noch? Was ist es noch?
Aber in Deutschland nicht, oder? Würde ich nicht sagen. In Amerika auf jeden Fall. Aber hier?
Ja, aber es ist doch auf einem guten Weg. Es ist
ja,
auf einem
guten
Weg. Khabib, McGregor sind auf der Welt bekannter wie Pacquiao und Canelo. 100%. Mache eine Umfrage weltweit, ob die McGregor und Khabib oder Canelo und Pacquiao kennen.
Ja, weil die UFC einfach riesig ist. Holly Holmes ist ja auch durch die UFC viel bekannter als irgendwie als Boxerin. Ja, das ist ja echt so.
Richtig.
Das ist einfach krass.
Und aber auch aus dem Grund, weil die richtigen Matchups kommen. Weil nicht 1000 Titel. Boxen ist nichts. Jetzt kommt Keith Thurman gegen Manny Pacquiao. Das ist der Kampf des Jahres vielleicht, ja. Wow. Der eine ist schwer beim Back gegen Bruner schon richtig alt ausgesehen. Und Thurman mit einer SD bei seinem Comeback. Ringrost. Keine Ahnung. Ist das Boxen? Du hast keine Charaktere mehr innen drin. Der einzigste, wo mir wirklich noch Spaß macht, ist Tyson. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist der einzigste mit Charisma. Der wo weiß, wie man Kämpfe zu verkaufen hat. Weil du bist ja nicht nur, kann ja jeder sagen, was er will, du bist ja nicht nur Boxfan, weil du einen Kampf sehen willst, du willst doch auch die Show haben. Will doch jeder. Jeder will doch sehen, dass abgeht auf einer Pressekonferenz. Jeder will doch irgendwie so einen Typen wieder haben, wie es Tyson war. Wie es Mayweather zum Teil war. Solche Leute, aber es gibt ja keine mehr.
Es gibt ja nicht mal mehr.
Clown, D&D Wilder ist nicht lustig, weil der erzählt immer dasselbe.
Ja, aber du hast vielleicht noch Saunders, du hast Fury, das aber du hast ja nicht mal mehr Leute wie Mayorga so aus der vielleicht zweiten Reihe so.
Nicht mehr.
Das ist nicht mehr. Absolut. Ich weiß nicht, auch so Leute wie Errol Spence oder so. Wunderbarer Elitekämpfer, super super stark, aber der flasht die Leute nicht, ne?
Das langweilig. Deswegen hat er keine Fans weltweit. Langweilig. Der Mayweather hat die Leute damals gegen sich aufgebracht. War richtig gut von der Strategie her. Hat bei ihm auch funktioniert, hat aber auch lange gedauert bei ihm.
Macht Wilder wieder, doch auch.
Wilder macht's auch. Wilder ist halt. Ja, ich meine, der hat schon einen gewissen Stellengrad weltweit auch so.
Aber der ist auch unterhaltsam. Aber er ist halt nicht so bekannt.
Hier. Ja, aber. Ja, Wilder, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich finde. So in so einem Battle-Duell mit dem Fury, wenn du, der wird weinen nach 2 Minuten, wenn die wirklich freestylen dürften. Dir fällt doch nichts ein, der Wilder, der fängt zu schreien an und faked rum und so. Es ist einfach, der Fury ist halt, wie er ist. Seine Persönlichkeit, die lebt er vollkommen aus und die Leute lieben das. Kannst du, und er liefert ab. Er liefert ab. Ich habe damals, oh Mann, wann war das? Sturm gegen Giel. War ich auf der Aftershow, war den, habe mich mit dem Trainer, ne, das war im Trainerteam von Daniel Giel, habe ich mich unterhalten damals. Und dann hat er zu mir gemeint, das war weit bevor Fury gegen Klitschko gekämpft hat, sagt er, du, ich sag dir mal was, wenn Fury gegen Klitschko kämpft, lege ich meine Hand ins Feuer, dass Fury den Kampf gewinnt, Klitschko hat keine Chance. Sag ich, ja, meinst du, gegen Cunningham und so hat er nicht gut ausgesehen. Sagt er, Fury springt nur so hoch, wie er muss. Der Typ ist ein Phänomen. Ich habe den das aber jetzt nicht abkauft. Ich habe ja nur mir ein Bild machen können von Fury, das, was ich halt gesehen habe an Kämpfen. Aber trotzdem, Fury ist einfach sein Weg lang, ist ein Phänomen in meinen Augen. Für den würde ich noch aufstehen. Für wen soll ich noch aufstehen? Der Boxsport ist mittlerweile einfach im Arsch. Rick und Doe, alles. Sind doch alle uralt?
Aber weltweit würdest du sagen? Also eigentlich gibt es ja schon noch interessante Kämpfe, gerade jetzt im Schwergewicht mit Andy Ruiz.
Ja, mit Andy Ruiz. Andy Ruiz ist aber, garantiere ich dir, nächsten Sommer kein Weltmeister mehr.
Okay, dann hat er auf jeden Fall schon gegen Joshua geboxt.
Ja, das stimmt.
Meinst du, er verliert dann im Rematch?
Ich glaube nicht, dass die Rematch machen.
Meinst du echt? Okay. Hm.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber ist das schon
die machen das, die
wurde
machen.
Schon alles darüber
ja,
berichtet,
ist,
ne?
Das weiß ich schon, aber trotzdem geht es nicht um alle Titel, die werden verstreut. Da wird einer verstreut, 100%. Ist doch immer so gelaufen. Wenn er Underdog gewonnen hat, hat er niemals alle Titel behalten. Wegen die Sanktionen und alles. Lass uns dann frei, das sagt der Promoter, hey, pass auf, lass einen Titel fallen, du kriegst trotzdem deine Börse und so. Hast trotzdem noch zwei Titel. Dann kann einer von meinem Stall vom Al Heyman zum Beispiel da über einen vakanten Titel kämpfen. Das ist doch so, wie das Business funktioniert. Läuft doch schon immer so. Dann soll er gegen ihn kämpfen.
Deswegen meinst du, dass sie den Parker verpflichtet haben, möglicherweise, ne?
Wahrscheinlich.
Oder der hat er Parker clever gemacht, der spekuliert darauf, vielleicht gewinnt Ruiz das Rematch nochmal. Und dann könnte er nochmal Parker gegen Ruiz ansetzen. Und Parker hat Ruiz ja schon mal besiegt. Und dann könnte er die Titel von Ruiz wieder klauen. Und dann hätte man mit Parker wieder jemanden im Stall, der die ganzen Gürtel hat. Und dann könnte man den gegen Joshua wieder ansetzen und Joshua die Titel wieder back.
Ich sehe trotzdem noch das... ich habe mich mit den Amerikanern unterhalten. Vor einer Woche ist auch im Box-Business ziemlich aktiv. Und er hat gesagt, das Problem ist ja beim Ruiz, wenn der gegen Joshua dann kämpft, macht er keinen voll. Er macht keine Hallen voll. Er verkauft nichts. Kann in Mexiko vielleicht irgendwo kämpfen, aber es ist halt dann auch eine Sache wegen der Übertragung und so. Und wer will da schon kämpfen gegen ihn? Muss ja auch bezahlbar sein. In Amerika ist der noch ein No-Name-Produkt. Trotzdem Sieg. Weil er ist halt... Ich meine, wenn man sich seine Interviews anhört, er ist halt nicht wirklich der Gebildeste. Meine ich aber jetzt nicht werdend oder so. Ich weiß nicht, ob ich besser wäre, wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, du brauchst halt, und da sind wir wieder beim Thema, du brauchst dieses Charisma einfach. Diesen Typ. Das ist nicht nur, was du im Ring ablieferst. Stell dir mal vor, der Lomachenko würde perfekt Englisch sprechen. Und würde noch Show vor den Kämpfen machen. Oh mein Gott, das wäre die Marke schlechthin. Das wollen doch die Leute sehen. Warum hat McGregor so funktioniert? Ja, nicht bloß, weil er die Kämpfe gewonnen hat. Das Ballyhoo vorher und nachher. Das ist doch das... Immanuel, du bist auch richtig scharf auf solche Sachen. Jeder ist das. Und das hat der Ruiz nicht. Der kommt da mit seiner Entourage, 500 Mexikaner aus der Hood. Ja. Ja, naja, im Endeffekt ist es ja so.
Ja, natürlich.
Glaub, ist da nicht, sind die Amis
ist auch kein Vorzeigemodel.
Nein, er ist doch niemand. Er ist niemand, verliert gegen jeden aus den Top 10. Es ist einfach so. Jeden, er schlägt gar keinen raus. Außer Joshua, der halt brutale Fehler einfach gemacht hat. So. Aber wenn das normal läuft, das Ding, dann gewinnt er das auch nicht. Die können das 50 Mal ansetzen, er wird einmal gewinnen von gegen Joshua. Und das, weil er halt brutal dumm war und einfach voll in die Schläfenschlag reingelaufen ist. Und wollte
ja, der
rennt
ja,
halt voll rein. Schon, ja. Machte das nicht, der war hört, der war in der dritten Runde schwer am Boden. Wenn der Joshua das ganz normal, so ein Klitschko, wäre mit der ganz normal weitergeboxt. Hätte noch 20 schöne Jabs in die Fresse gehauen und dann wäre er irgendwann auseinandergefallen mit seinem Übergewicht. Aber das ist halt, wie es ist, ne? Jetzt hast du ihn halt als Champion und ich bin mir zu 1000% sicher, Dass er das Rematch gewinnen wird.
Joshua?
Ja, 1000%. Ja, natürlich, ja. Ich weiß,
ist in England, klar, ne?
Er ist ja nicht nur deswegen, er könnte auch in Japan boxen. Das, die würden ihn ganz anders einstellen. Die wissen ja auch, wie gesagt, was für Schwächen Ruiz hat, was für Schwächen der Joshua selber hat. Die bereiten sich ein halbes Jahr drauf vor. Und die werden eine Schiene fahren, die vielleicht nicht schön anzuschauen ist, so wie gegen Parker so ähnlich boxen, einfach vorsichtig, einfach strategisch, einfach nur lang bleiben, Jab bringen. Der kleine Mann kommt nicht ran. Und er wird nicht rankommen. Und wenn Joshua nicht in den Infight geht, wird er keinen Schlag abfeuern können. Guck mal, wo ist die ersten zwei Runden an? Joshua ist lang geblieben. Er hat keine Chance. Aber nicht einen Schlag richtig gelandet, weil er einfach nicht hinkommt, weil er zu lahm ist, weil er zu fett ist, weil er keine Beine hat. Er hat den Handspeed nur, aber wenn er den Handspeed nicht einsetzen kann, ist er nichts. Und er verliert gegen jeden aus den Top 10. Es ist einfach so. Gegen niemanden gewinnt er. Gegen Wilder nicht, gegen Fury wird ihn lächerlich machen. Er wird ihn total ausboxen. Ich weiß nicht, ob er einen Schlag treffen würde im ganzen Kampf. Mhm. Es ist halt hart, aber es ist halt so. Selbst, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob sogar ein Pulev ihn ausboxen würde. Vielleicht sogar ein Pulev würde ihn ausboxen. In der heutigen Form. In der heutigen Form. Kann ich mir vorstellen, dass Pulev das nach Punkte gewinnt. Kann ich mir sogar vorstellen, weil er einfach trotzdem ein bisschen kindert. Der kann was nehmen, der Pulev. Wenn da mal eine Bombe landet, der Ruiz, okay. Der wird den Pulev nicht aus den Beinen holen. Und insgesamt wird er den wahrscheinlich trotzdem nach Punkten besiegen, weil er halt boxerisch viel besser ist. Das ist hart, aber es ist halt so.
Naja.
Optimaler. Ja, dann kannst du ja viel Geld draufsetzen beim Rematch. Also ich bin mir... Klar, tendenziell Rot sagt man,
schlecht, aber,
Joshua hat die besseren Skills, aber das hat man halt auch beim ersten Mal gedacht. Diesmal kommt halt dran noch dazu, dass Joshua im Kopf hat, dass er dreimal gegen ihn runterging und das weiß man nicht, wie er das im Kampf verarbeitet. Also ob er das hinkriegt, das wird man das stimmt, erst im Kampf sehen. Weil sowas vergisst man einfach nicht. Das ist einfach in dir drin, so dass du das so weißt. Du bist schon mal gegen ihn runtergegangen so oft.
Ja.
Das kann dich auch blockieren, so wenn er das nicht hinkriegt. Wenn er es hinkriegt, dann ist er
das ist das, was es halt noch so einigermaßen spannend macht. Genau, wenn ich es nur sportlich sehe, einfach so ohne Kopf, so ohne Mindset und so, dann das also wie im ersten Kampf halt, er kann nicht gewinnen, der Ruiz. Das geht nicht. Natürlich hat er es geschafft, aber es geht trotzdem nicht. Es geht nicht. Das ist vom Style unmöglich eigentlich. Das muss Joshua brutale Fehler machen. Aber ich meine, das muss ein Boxer, der Weltmeister ist und der alle Titel bis auf einen hat, hinkriegen, auch vom Mindset her. Wer Weltmeister wird gegen Klitschko, auch wenn der Klitschko jetzt vielleicht nicht mehr in der 180%igen Verfassung war oder so, aber war trotzdem noch gut. Und wer da nach so einem Niederschlag nochmal hochkommt, den Kampf am Ende dann noch selbst durch K.O. gewinnt oder durch TKO, wie auch immer, der hat schon Mindset so, dass ich denke schon, dass das hinzubekommen ist. Aber klar, du hast natürlich recht, man weiß es nicht. Es gibt viele Boxer, die einfach nach der ersten K.O.-Niederlage nie wieder dieselben waren. Das gibt's wirklich. Wie Samira schon recht. Also das weiß man natürlich nicht, wie es da bestellt ist. Und das macht den Kampf halt noch zumindest anguckbar. Deswegen
ja, der hat ihn auch fatal unterschätzt.
Ja, er wollte halt, das Ding ist, das Problem ist,
er wollte überzeugen in Amerika, halt, den wegballern. Er hat
in Brasilien schnell in der ersten Runde weggeballert. Ja, so. Jetzt geht er nach Amerika und braucht dann für so einen Fettsack 10 Runden. Das geht ja nicht. Ne? Oder wie auch immer so. Der muss natürlich dann, hat ihn einmal angenockt gehabt, sondern will er natürlich dann auch vor der Kulisse finishen. Ja, gut, und man ist halt so beim Schwergewichtsboxen, wenn du wild bist und du kannst in den Konter rennen. Guckt euch die erste Runde Brasil gegen Wilder an. Wilder ist in eine rechte von Brasil gerannt und er war hört. Ja. Und das ist das im Schwergewicht, obwohl er langsam ist wie sonst aus der Böse. Er hat die eine rechte zur Schläfe durchgebracht. Der Wilder war angenockt, der musste halten sogar danach 10 Sekunden. So, der war schon stunt so und hat dann halt, wie er es immer macht, wenn er erstmal einen Treffer genommen hat, ballert dann halt zurück, trifft ihn, dann ist der Kampf zu Ende. Ja, aber das hätte genauso gut auch passieren können. Wenn der Schlag vielleicht noch ein bisschen präziser gewesen wäre von Brasil, wer weiß, was passiert wäre. Und das ist halt, wenn du so offen in die Aktion gehst. Es ist halt immer ein Risiko mit dabei. Und Ruiz ist das Einzige, was er kann, ist halt kontern und schnelle Schläge bringen. Und das hat er eben dann genau machen können durch die Aktion von Fury. Von Fury sage ich schon, von Joshua, mein Gott, jetzt bringe ich sie alle durcheinander. Aber klar, trotzdem sollen sie das Rematch machen. Wie gesagt, es hat natürlich jetzt schon so ein bisschen Flair, ne, weil der erste Kampf so ausgegangen ist und man eben nicht weiß, wie Joshua damit umgehen wird in Zukunft. Das ist halt das, was man sich fragt. Wir werden sehen, aber bin mir trotzdem sicher, dass Joshua das handeln kann. Es ist eigentlich ziemlich einfach, was er machen muss. Nur lang bleiben und einfach rückwärts gehen und den Jab bringen. Es ist einfach. Man muss nichts machen eigentlich. Es ist eigentlich einfach.
Ja.
Aber eigentlich ist das Schwergewicht ja schon die interessanteste Gewichtsklasse jetzt wieder geworden, oder? Also wenn Usyk zum Beispiel jetzt im Schwergewicht antritt, dann kommt ja wieder neuer Wind rein und das ist doch eigentlich cool, da kann man geile Kämpfe machen.
Ja.
Finde ich auf jeden Fall. Also
mega, ja.
International, so schlimm ist das Boxen noch nicht. Am Boden, Deutschland vielleicht schon, aber international gibt es schon echt spannende Kämpfe.
Ist auch Wind. aus Segeln mittlerweile.
Ja,
international.
Ja.
Oh. Die Amerikaner, das ist auch so das sinkende Schiff mittlerweile. Finde ich jetzt persönlich. Also, das sind immer noch die.
Aber die haben auch Russen und die Engländer. Gemacht, ne?
Ja, schon.
Canelo, The Zone, da alles. Eddie Hearn,
ja, ja. Halt
überall.
Ja, aber an sich für den amerikanischen Box, habe ich letztes Mal mit Eugen drüber unterhalten, es hat schon nachgelassen mittlerweile. Das Niveau schon ein wenig zurückgegangen. So hab's ich im Film zumindest. Es ist nicht mehr so dominant, das amerikanische Boxen, wie es mal war. Vielleicht kommt's wieder. Ja, aber es ist nicht mehr so dominant, wie es mal war.
Ja, du hast ja im Grunde von den wirklichen. Du, welche Elite-Fighter hast du noch amerikanische? Natürlich Crawford, Errol Spence, aber. Dann wird es auch schon dünner, die Luft. Ne? Klar, es wird dann noch irgendwie Jacobs und Garcia und so, aber. Also von den richtigen Elite-Fightern hast du im Grunde zwei aktuell, die Amerikaner sind, das Crawford und Spence.
Ja, es gibt die zwei Amerikaner im Super-Welter, aber Super-Welter ist halt auch überschaubar vom Niveau mittlerweile. Ja, stimmt. Und das war's.
Tja,
ja, das ist, vorher ist, hast du ab Mittelgewicht abwärts so alles von der Amerikaner und Mexikaner gehabt. Nicht mehr so.
Ja, die Russen und die Engländer haben schon auf jeden Fall jeden Anteil momentan, ne?
Ja.
Und wir in Deutschland spielen da absolut nur noch so eine Randrolle, ne? Wenn überhaupt so. Wenn wir uns da nicht, keine Ahnung, wenn wir dann Tom Schwarz nach Amerika schicken oder sowas, das ist ja fürchterlich.
Ja, aber das funktioniert. Das funktioniert. Das ist ja das Üble. Es ist halt zum Beispiel. In L.A. findet halt auch nicht das Spiel irgendwie statt Real Madrid, ja, FC Schweinfurt 05. Das wäre halt ungefähr so zum Vergleich, ne?
Boah, das wisst ihr, aber weiß nicht, ob das nicht ein bisschen hart ist gegenüber Schweinfurt. Vom Level her, meine ich. Weil ich meine, nichts gegen Tom Schwarz, aber. Ja, aber Regionalliga-Fußball ist halt echt schon gut, ne?
Ja, ja, klar. Die haben ja Talent und so, auf jeden Fall, klar.
Und ich weiß nicht, ob das ein größerer Sprung ist.
Nichts gegen Tom Schwarz oder so.
Nein.
Aber natürlich hat er seinen Stellenwert und hat's.
Ja. Vielleicht bashen wir auch manchmal so, dass das deutsche Boxen zu sehr, weiß ich nicht. Weil ich meine, die Bedingungen sind halt momentan übel. Du hast nicht wirklich noch gute Fernsehsender, die sich dafür interessieren. Die haben es natürlich auch alle nicht unbedingt leicht, ne?
Ne, haben sie es auch nicht, ne? Aber trotzdem gibt ja auch nichts her fürs Fernsehen. Das ist das Nächste.
Ja.
Ich denke, man muss erstmal etwas erstellen im Hintergrund, damit man wieder interessant fürs deutsche Fernsehen wird. Man muss eine Grundlage schaffen. Ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie, wenn ich bei Twitch Zuschauer habe, irgendwie interessant für irgendwelche Sponsoren. Ich muss mir das erstmal erarbeiten. Dass ich erstmal einen Background habe, dass ich mir das erstelle, dass ich sage, okay, ich verpflichte diesen, ich fördere das, ich fördere dies. Ich investiere da auch mal ein bisschen Kohle rein. Klar, jetzt sagen die Leute natürlich, ja, wo soll das Geld herkommen? Gut, ich meine, Sponsoren suchen kann man sich immer. Ich denke, wenn man da ein bisschen tüchtig ist und so, so viel Geld kostet das gar nicht, Geld ins Boxen zu stecken. So, ich denke, du kannst Talente schon für ein relativ geringes Gehalt verpflichten. Du kannst mit Krediten arbeiten am Anfang. Du musst halt ein bisschen, klar, jeder, der sich selbstständig macht, ein bisschen in die Vollen gehen. Jeder, der eine Firma aufmacht, dann kann man auch einen Kredit am Laufen. Das gehört einfach dazu im Business. Und man sagt immer so einfach, ja, das deutsche Fernsehen interessiert sich dafür, das ist schwierig und schwierig. Aber am Ende des Tages ist es halt wie in jedem anderen Business auch. Du musst irgendwas haben, womit du dich interessant machst. Du musst sagen können dem Sender, pass auf, ich habe diesen Jungen, ich habe das und das vor, ich möchte das und das in der Zukunft erreichen, ich habe diesen Plan. So, und dann setzt sich der TV-Sender damit auseinander und sagt, okay, das hört sich gut an. Wie zum Beispiel Sat.1 damals, wo die eingestiegen sind. Die wussten ja auch, das machen die wahrscheinlich nur 2-3 Jahre. Das waren halt die ganzen Oldies mit Sturm und Abraham und sowas. Die können vielleicht möglicherweise nochmal miteinander kämpfen. Nationalduelle gibt gute Einschaltquoten, gibt Kohle. Und das haben die damals gemacht, weil das sich einfach gut angehört hat, nochmal für 2-3 Jährchen so im Hintergrund. Ne? Und genau so musst du halt perspektivisch denken. Du musst Talente verpflichten, die lukrativ sind, wo man natürlich auch vielleicht ein bisschen Geld reinpumpen muss. Aber das ist, wie gesagt, machbar. Es war früher auch machbar, ist heute auch machbar, wenn man das unbedingt wollen würde. Nur, ich weiß nicht, ist anscheinend keiner mehr bereit, auf ein gewisses Risiko einzugehen, weil die Leute auch nicht den Eindruck haben, oder vielleicht auch so Manager gar nicht den Eindruck mehr haben, dass der Boxsport so zieht in Deutschland. Ich weiß nicht. Oder man hat einfach wirklich nicht die Möglichkeiten, diese Talente zu schmieden oder zu fördern. Ich weiß es nicht. Ist der Boxsport so tot? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da keiner mehr in den Gym geht, wo man sagt, wow, der Junge, der hat was drauf, so den kann man fördern. Das wird es in Deutschland doch auch geben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da niemanden gibt, der einfach mehr boxen kann. Das gibt's.
Ja, es gibt ja durchaus wie ein paar Lichtblicke wie Abbas Baru oder sowas, der schon durchaus was kann. Ja, aber ich weiß nicht, also jetzt so Leute, wenn man so die deutsche Top Ten oder Pound-for-Pound-Liste sich anguckt, da relativ weit oben ist zum Beispiel Dominik Böse, den sieht doch nicht irgendwer wirklich ernsthaft gerne boxen, oder?
Nö, nee, gar nicht. Ist ja auch keine Persönlichkeit, kein Typ, von dem, wenn du den auf der Straße fragst...
Das ist ein netter Kerl, alles gut, aber...
So, da kannst du 100 Leute fragen, wenn du Glück hast, findest du einen, der sagt, ja, hab ich schon mal gehört, aber... Wenn
ja, Bock, irgendwo in Magdeburg oder sowas, ja, sicher, ja. Aber... Boah, das ist so weit entfernt von wirklicher Spitzenklasse, so, das ist irre, ist das, ist einfach Wahnsinn.
Aber das Problem hat die Manu schon richtig angedeutet, das ist, du musst einfach Geld investieren, wenn du gute Leute haben willst. Und
ja,
das passiert halt nicht. Also ich habe jetzt auch gehört, dass zum Beispiel früher Sauerland Hertha BSC den Amateurverein irgendwie pro Jahr 8.000, 9.000 Euro zukommen lassen hat, einfach für die Förderung der Amateure und das jetzt auch nicht mehr macht. Ich meine, wo wollen die denn ihre zukünftigen Boxer herbekommen? Jetzt wird wahrscheinlich keine Bundesliga mehr in Berlin geben, weil nicht genug Boxer dann da sind oder die dann im Nationalkader boxen müssen und dann einfach nicht da sind für die Bundesliga-Kämpfe. Das heißt, in Berlin gibt es nicht mal mehr in der ersten Bundesliga. Also ich meine, das ist ja schon traurig genug. Dann wollen sie irgendeine andere Liga erschaffen, halt für die Boxer, die halt weiter unten angesiedelt sind. Aber ich meine, da kommt man nie auf ein hohes Niveau, wenn man immer weiter sinkt, wenn man nirgendwo investiert, wenn man die Leute nicht fördert. Und so sieht es ja demnach aus. Und ein Boxpromoter, eine erfolgreiche Boxpromotion muss eigentlich auch die Amateure fördern. Und weil die Amateure gehen auch in die Hallen, machen die Hallen voll, gucken ihre Kämpfe, sind vom Fernseher. Das ist ihre Aufgabe, einfach da auch irgendwie die Jugend weiter zu fördern. Und das wird halt kaum gemacht. Also da setzt sich ja kaum jemand für ein. Viel zu wenig, finde ich. Also das ist echt traurig. Und dann gibt es ein paar Talente, die jetzt so rausstechen noch, aber es sind halt so wenige, dass man davon halt nicht leben kann. Und ja, natürlich bräuchte man auch wieder einen großen Fernsehsender. Da wird ja jetzt irgendwie mit Universum, glaube ich, verhandelt, ob die jetzt irgendwie demnächst irgendwie auch im Fernsehen gezeigt werden. Aber ich meine, die Boxer sind auch noch keine irgendwie Big Names, ne? Die Leute, ob die Leute
müssen es halt einfach oder anfangen, irgendwelche Russen zu holen.
Ja, oder irgendeinen wirklich einen richtig krassen Boxer von woanders holen und hier einfach kämpfen lassen. Oder ja, überall international.
Wie sie es damals gemacht haben, war ja ziemlich...
Das ist ja die Sache, wenn du das machst, wenn du das darlegen kannst, da sind so ein paar Jungs, so, das könntest du verpflichten, das könntest du verpflichten, dann ist auch ein Sender bestimmt geneigt zu sagen, okay, wir steigen da ein und zahlen dir vielleicht Betrag XY. Ne? Oder bezahlen die in den Unterhalt, Förderung, Gehalt, bla bla bla, was weiß ich, für so einen Boxer. So, du musst halt den Plan haben in der Tasche und das hat aktuell irgendwie niemand so richtig mehr. Keine Ahnung, Sauerland hat das komplett vor die Wand gefahren am Ende des Tages, so, zumindest auf deutschem Bereich. Klar, die machen natürlich jetzt irgendwo international irgendwelche Ali-Trophäen und Six-Turniere und was weiß ich. Das ist auch alles schön, das ist auch gute Ansetzung und so. Aber das hat ja mit Deutschland nichts mehr zu tun. In Deutschland ist es halt schon ziemlich, ich sag mal so,
Deutschland ist das Stiefkind von Sauerland geworden. Mhm. Irgendwie, ne? Auch im Norden, Dänemark wird auch schon gefühlt mehr veranstaltet als in Deutschland. Und hier finden ja gar keine großen Veranstaltungen mehr statt. Und wenn dann sonst was für Orten. Also ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal in der Max-Schmeling-Halle in Berlin mal veranstaltet haben. Also das ist Ewigkeiten her. Früher war das normal. Alles war voll. Also keine Ahnung, was da los ist. Aber die haben einfach den Fokus verloren und wundern sich dann, dass keiner mehr Boxen guckt. Aber ja, sie machen auch nichts dafür, dass die Leute in Deutschland Boxen gucken, weil die bauen ihre Leute nicht richtig auf. Ihre Sportler verstehen manchmal selbst nicht, auch von anderen Promotions, das ist jetzt nicht nur Sauerland, dass sie sich vermarkten müssen, haben manche Boxer auch immer noch nicht begriffen. So, die schaffen es noch nicht mal, mit einem Journalisten zusammenzuarbeiten und irgendwas, ein paar Fragen zu beantworten. Manche sind wirklich dazu unfähig. Und dann wundern sie sich, dass sie keiner kennt.
Man hatte seinen Arthur so und da noch so zwei, drei Talentchen drumherum, hat sich gedacht, ach ja, alles schön, damit machen wir jetzt erstmal noch 3, 4, 5, 6 Jahre Geld. Ist auch alles wunderbar und hat sich irgendwie nicht so, ja, nebenher fokussiert, ne, wie das noch früher war. Ich weiß noch so, das war, welche Zeit war das denn? So um, boah, keine Ahnung, vor 10 Jahren. Da hatte man noch eine Unmenge an Boxer in dem Stall gehabt früher. Du hattest da eine geile Undercard, du hattest so viele gute Boxer aus der zweiten Reihe, so, wo man dachte, so, wow, das hat richtig Spaß gemacht, die Veranstaltung zu schauen. Und da hat man irgendwie komplett den Fokus zu verloren. Ich weiß noch, da hast du Alexejew und sowas, solche Leute halt, ne, hast du da gehabt, so, die auf der Undercard dann geboxt haben oder auch mal Weltmeister waren. Und dachte so, wow, das ist doch cool anzugucken. Hast du heute nicht mehr, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum der Faden da so verloren wurde. Man hatte doch echt ein richtig geiles Boxunternehmen auf die Beine gestellt damals.
Weil es wahrscheinlich mehr Geld woanders zu machen gilt, ne? Also ich glaube, die verdienen wahrscheinlich mehr mit diesen Worldboxen Super Series sowieso. Aber ob die auch in Dänemark dann unbedingt mehr Geld verdienen, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber irgendwie scheint es ja so zu sein. Also früher hat Sauerland halt die ganze Undercard mit ihren eigenen Boxern bestückt. Heute müssen sie sich von irgendwo anders die Boxer auch einkaufen oder halt irgendwie holen, damit es überhaupt eine Undercard gibt. Sonst gäbe es kaum eine. Also
Ulle hat auch damals auch bei denen geboxt, ne? Bei Sauerland, oder? Glaube ich, das falsch im Kopf. Ja, genau. Ja, ja. Und das waren die Zeit, da der Passe Pule, Alexejew, die ganzen Leute hast du damals so auf den Undercard-Zeit gehabt. Das war echt eine ganz geile Sache. So. Große Talente aus auch vielleicht auch anderen, aus anderen Ländern, aber ist ja egal, das war ja hochwertig, ne? Zumindest, was heißt hochwertig, aber sind ja schon gute Leute gewesen, zumindest im Gegensatz zu dem, was man jetzt die letzten Jahre dann zu Gesicht bekommen hat, damit mit zum Beispiel so Möchtegerns wie, ja gut, lassen wir es sein. Ich will jetzt nicht wieder die deutschen
Boxer beleidigen.
Hey, genau. Sonst habe ich morgen wieder Besuch. Muss auch nicht sein. Dann kommen die ganzen Leute hier vorbei und sagen, ey, was hast du mich beleidigt? Ja, nein.
Vor allen Dingen, wenn das Niveau stimmt, hat man ja auch gesehen, wenn der Boxer gut ist, dann muss der ja noch nicht mal Deutsch können. Das hat man ja bei Povetkin zum Beispiel gesehen. Das haben die Leute trotzdem geguckt. Oder also auch wenn er kein Deutsch kannte. Bei Luev haben die Leute auch geguckt, weil er imposant war. Einfach, und den hat man halt als Beast from the East aufgebaut. Genau. Und hat man sich halt angeguckt, weil es unterhaltsam war. So, das, da muss man halt irgendwie eine Geschichte hinter entwickeln und nicht einfach irgendwie die Boxer da reinstellen und keiner weiß, wer die kommen, wer die sind. Und
korrekt, das hat er damals auch gezogen. Das waren alles ausländische Boxer, das waren ja gar nicht so viele. Deutschland, du hattest dein Abraham, okay, das war so dein Schlumpf so, den... Den hast du cool vermarktet und dann haben die Leute
dann König.
Genau, und die Nebenkämpfe waren aber trotzdem alle cool. Da hast du trotzdem Pulev gehabt, einen Alexejew gehabt oder auch einen Valuev als Hauptkämpfer. Du hattest wirklich...
Helenius und so.
Ne? Ja, alles Nadel. Nur auf der Undercard. Da hattest sechste, siebte Kampf auf der Card war noch... Nach Veranstaltung so. Da konnte man noch gucken, wie die Highlights von den anderen Kämpfen waren. Manche haben wir sogar komplett in Farbe gesehen und in kompletter Länge. Das waren wirklich...
Box-Telegramm gab es, glaube ich, früher.
Gab es auch noch, da konntest du live das Online-Scoring noch gucken.
Ja, auch alles stimmt, wir haben alle so.
Online-Scoring gab es. Ja, jeder Kampf aus der dritten, der vierte, und das war alles auf der ZDF-Dings, konntest du nachgucken. Ne? Dann einfach Online-Scoring von den anderen Kämpfen sehen live. So, wenn es nicht gezeigt wurde im Nachhinein, konntest du trotzdem dann noch gucken, wurde dann trotzdem übertragen, war ja richtig lange, 3-4 Stunden Veranstaltung teilweise damals. Bis nach 2 Uhr ging das manchmal. Also das war wirklich sehr gut. Man hat da komplett dann den Fokus irgendwann verloren. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich bis heute nicht. Warum? Ob man jetzt da wirklich das nur gemacht hat, ist ja auch schon in den letzten 6-7 Jahren vor die Hunde gegangen. Da hat man noch nicht ein Super Six Turnier veranstaltet. Das darf man ja nicht vergessen. Die haben komplett irgendwie den Fokus verloren. Ich weiß nicht, ob da Gelder abgesprungen sind, sind da Leute abgesprungen, sind da
Sponsoren. Ja, die haben sich zu sehr auf die Leute fokussiert und den Nachwuchs einfach vergessen. Haben sie solche Hoffnungsträger wie im Bridge Cup, der ist dann, wenn es, AUKO-Gange gegen den Spanier damals, habe ich live in der Halle gesehen, der Nachwuchs hat, ich will jetzt nicht sagen versagt, aber nicht die Erwartungen erfüllt. Und dann natürlich Abraham und die alle sind älter geworden. Und dann Exposed natürlich. Frotsch und Ramirez und so, ja klar, und dann halt auch fragwürdige Urteile. Und das haben dann auch die normalen Zuschauer dann irgendwann gesagt, für was? Die haben sich ihren Klitschko noch angeschaut auf RDL. Naja, also jetzt nicht so Hardcore-Fans. Haben ja auch vor so ein Randpublikum gelebt, viel. Auch im ZDF und ARD waren jetzt nicht alles Hardcore-Box-Fans. Aber die haben sich das halt gern angeschaut, aber die haben auch kein Interesse mehr gehabt, wenn du dann irgendwelche Boxer hast, die keinen Namen haben, die du nicht kennst, scheiße sind, so blöd es klingt. Ja, und der Klitschko hat denen das alles gegeben, die bräuchten halt genau so einen, wird nochmal. Aber das wird dauern.
Ja, wenn man international mal suchen würde, weiß ich nicht, ob das könnte man auf jeden Fall, haben sie
ja. Wird doch jetzt noch funktionieren, wenn der Wladimir jetzt sagt, ich komme jetzt zurück für 2 Kämpfe auf RDL, wird sofort mitmachen. Der hätte wieder seine Millionen natürlich, Zuschauer.
Der funktioniert immer, der würde immer funktionieren.
Die müssen einfach den Fury kaufen, für 100 Millionen oder so abkaufen.
Ja, das wäre eine gute Idee. Aber ihr Problem ist halt auch, selbst wenn halt so Boxer dann weggefallen sind, so wie Bridge oder Frenkel zum Beispiel, weil da immer irgendwas passiert ist oder die dann aufgehört haben zu boxen oder andere Probleme hatten. Aber ich meine, sie haben am Ende dann aber auch ihre letzten Aushängeschilder einfach gehen lassen. Also sie haben nicht darum gekämpft, so wie kann man Marco Rupp gehen lassen? Okay, jetzt wird er sich selbst irgendwie denken, warum bin ich gegangen wahrscheinlich, weil es alles schwierig ist, dass er alles selbst organisieren muss. Aber ich meine, die hätten Marco Rupp behalten müssen, die hätten auch Kubrat Pulev behalten müssen. Ist halt so, der kriegt jetzt wahrscheinlich bald mal einen Big Fight, warum lassen sie ihn kurz davor gehen? Da muss man einfach mehr Geld bieten und ihn halten, damit man einfach die Leute behält. Aber wenn man halt irgendwie denen nicht mehr Geld bietet, dann gehen die halt und klagen sich aus den Verträgen raus. Aber das ist
ja, und was haben sie jetzt im Endeffekt?
Jetzt haben sie halt gar nichts mehr.
Ja, genau.
Und Bremer, wie kann man da Bremer gehen lassen? Die haben doch alle gehen lassen, alle verscheucht. So. Da muss man mit den Leuten zusammenarbeiten, die halten, alles tun, damit die bei ihm bleiben, damit man noch ein paar große Namen hat. Was macht Arthur Abraham? Der macht die ganze Zeit nichts, der wartet jetzt, bis Felix Sturm irgendwann mal wieder da ist und dann boxen sie in 5 Jahren oder so. Keine Ahnung, Arthur macht ja auch nichts. Das ist halt.
Ja, ich glaube, da ist im Hintergrund irgendwas ist da auch scheiße oder schief gelaufen bei Sauerland. Irgendwas muss da im Argen gelegen haben. Also der Bremer hat ja auch öffentlich gesagt, es sind sogar Gehälter teilweise ausgeblieben über Monate und das ging nicht. Das war nicht akzeptabel. Es sind Gelder nicht geflossen, die versprochen wurden vertraglich. Ich glaube, die haben irgendwie ein finanzielles Problem, denke ich, wohl gehabt. Die konnten vielleicht nicht. Ich denke, da sind im Hintergrund, du weißt ja nicht, was da abläuft. Du hast keine Detailinformationen, sowas, was die treiben. So. Ich weiß nicht, wie die Verträge aufgebaut waren. Und man hat da keine Einsicht drauf. Ich denke, hätten die Möglichkeit gehabt, hätten sie es gemacht. Das ist ja auch ein Businessunternehmen. Die wissen ja, was gut und was schlecht ist. Hat ja Jahre gut funktioniert. Also, ne, das war ja eigentlich ganz gut alles aufgebaut. Ja,
aber dann hat ich jemand denke, einen Fehler gemacht.
Irgendwie ist da ein Missbrauch passiert oder ist ein Fehler gemacht worden. Oder Misswirtschaft. Einer hat sich selbst in die Tasche für Koks gesteckt oder wie auch immer.
Aber es ist ja eigentlich so geworden, seitdem Wilfried Sauerland es abgegeben hat, sozusagen seine Chefposition. Seitdem ist es so gefühlt ein bisschen abwärts gegangen. Genau. Und sie haben ja auch viele Leute ausgetauscht. Die haben ja in Berlin hier ihr ganzes Büro zugemacht. Die haben den Pressesprecher ausgewechselt. Sie haben ja viele Leute auch gehen lassen, gekündigt. Klar, die hatten auf jeden Fall ein Geldproblem. Das sieht man auch, das hat man gesehen. Das ist nicht zu übersehen. Aber ich meine, wenn man World Boxing Super Series organisieren kann, dann muss man halt ein bisschen Geld davon abzweigen eigentlich und in den deutschen Boxsport investieren, wenn man weiter will, dass der in Deutschland erfolgreich ist und kann das nicht alles da extra lassen und den Rest so untergehen lassen. Ja, dann gibst du wirklich bald kein Boxen mehr. Also das ist halt, ich verstehe das halt nicht. Man hätte halt das Geld einfach anders transferieren müssen. Aber da muss jemand einen Fehler gemacht haben, weil warum ist plötzlich kein Geld mehr da? Also das ist ja merkwürdig. Klar, der Fernsehsender ist dann weg, bla bla bla. Aber ja.
Bei irgendwas hat man sich verkalkuliert.
Wahrscheinlich verspekuliert, ja. Oder irgendeine Klage, wo sie viel Geld zahlen mussten. Wer weiß, was da so war.
Man hat den Eindruck gehabt, die wollten einfach nur noch irgendwie alles komplett so abmelken. Auch den Abraham dann nach England geschickt und sowas halt. Ne? Man hat den Eindruck gehabt, man will die Leute einfach nur noch ausquetschen. So das Letzte rausholen, was möglich ist. Und das hat sehr nach Geld machen einfach nur ausgesehen. Nach
künftigem
Muss. Nach einem Muss.
Willkommen in den Boxsport.
Ja.
Ja, aber früher haben sie die Gegner geholt, ja, damit ihre Boxer aufgebaut
werden. Genau, da war irgendwas.
Dann haben sie ihre Boxer weggeschickt zum Verlieren. Das war echt eindeutig.
Ja, die haben Probleme da gehabt mit Sicherheit. Auch mit dem Pulev und sowas, dann mit dem Bremer. Das machen die ja nicht einfach so ganz plötzlich, die ganzen Leute sich abkapseln. Auch davor ein paar Talente, die da raus abgesprungen sind. So, dass da ist irgendwas Berlin, gewesen. Berlin,
Härte, alle zu SAS, das ist ja auch alles merkwürdig.
Alles so kleine Organisation, was ist SES so? Ne? Am Ende des Tages im Gegensatz zu Sauerland. Das ist ja nichts.
Ja, bis jetzt, heute sind sie erfolgreicher eigentlich, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt schon. Ja, aber was war es noch vor 10, 15 Jahren? So, das ist ein Gigantenunternehmen, das war ja Amazon gegen gegen was weiß ich, gegen, ich weiß nicht, mir fällt nicht mal ein Betrieb ein, den ich jetzt nennen könnte, so kleines. Ja, also das ist schon krass und da hat sich einiges halt gewandelt. Natürlich, jetzt kann man sagen, klar, machen die mit den World Series und so ihr Money, warum sollen die den Fokus jetzt auf Deutschland legen? Das gibt ja ein Businessunternehmen nicht. Die sind daran interessiert, Geld zu verdienen, wo das stattfindet, ist ja völlig egal. Ich meine, sehen wir jetzt mal nach uns, wenn die Samira jetzt ein Angebot kriegt aus England plötzlich und die sagen, pass auf Samira, du kriegst hier 10.000 Euro im Monat für den und die Arbeit, so, wo du 6-7 Stunden vielleicht arbeiten musst pro Tag. Ja, höchstwahrscheinlich zieht sich dann dahin und dann ist dir dann auch egal, also, weil du einfach gut verdienst. Muss jetzt nicht sein, aber in der
Regel. Zieht hin, ja.
Vielleicht, oder ich bin ganz nationalistisch und sage, ich bleib für immer, wenn du in Deutschland bist.
So zu 99%. So
zieht aber man es halt muss, hin, wenn dann London sein, weil Manchester wäre zu klein.
Und dann, aber dann, wenn mein Herz dran hängt, also wenn mir jemand ein Angebot macht, entweder ich probiere den deutschen Boxsport wieder nach vorne zu bringen oder den englischen, dann mache ich das natürlich lieber für Deutschland. Also so nationalistisch bin ich dann doch.
Wenn man die Möglichkeit hat. Ich denke auch klar, wenn Sauerland die Möglichkeit hätte, hier auf deutscher Ebene genauso zu verdienen wie auf internationaler, dann würde man das bestimmt auch machen. So. Aber das ist halt, die Möglichkeiten sind halt jetzt nicht so da. Also du kriegst natürlich jetzt keine Callum Smith und sowas kannst du aktuell halt nicht bekommen. So. Und das heißt, gut, die könnte man nicht fertig kriegen, aber die müsste man sich wieder ranzüchten. Ja? Das ist halt das Ding.
Man muss mal anfangen, ja, wieder. Man
müsste einfach auch mal irgendwie so
Sponsoren suchen.
Genau, Sponsoren suchen, die Talentförderung halt allgemein wieder nach oben pushen. Aber das interessiert die Leute natürlich nicht. Und die haben ja auch kein Interesse, so ein gestandenes Unternehmen wie Sauerland irgendwie kein Interesse ist, da irgendwas in 10 Jahren aufzubauen, sondern die wollen jetzt verdienen. Die haben Jahre gut verdient, die wollen auch jetzt gut verdienen. Aber was dieser Miro schon recht angesprochen hat, da muss irgendwo doch dieses über die Jahre auch so ein Herz entstanden sein. Ich meine, du bist Deutscher, du lebst in Deutschland oder hast da, ich weiß nicht, wie das bei Sauerland ist. Außer, ob die hier leben. Ich glaube, die leben gar nicht hier. Ne,
doch, aktuell, in oder? Hamburg.
Doch, ja, sind die aktuellen
Deutschen. Ich glaube schon, dass Kalle in Hamburg lebt. Oder hat auf jeden Fall da auch einen Sitz. So
glaub okay, schon. Ja, hatte 10 Sitze irgendwo. Ja. aber man muss ja trotzdem so ein bisschen aus deutscher Sicht schauen, wenn man, sage ich mal, so gut verdient, wie es jetzt in Anschein hat. Ich meine, klar, die Kampfbörse weiß jetzt auch nicht, wie die Verteilung ist und so, man hat die Verträge nicht vor Augen, aber die werden schon gutes Geld verdienen. Und es ist halt wirklich schade, dass man da überhaupt gar keinen Fokus mehr so auf den deutschen Bereich legt. Ne? Ich weiß gut, ich kenne die Summen ja nicht. Ich weiß nicht, man kann ja nur auf die Schale gucken. Es fahren viele Leute ein tolles Auto und haben ein tolles Haus, aber die Schuldenuhr im Hintergrund, die sehen wir nicht. Die ist irgendwo im Garten vergraben und die Unterlagen hat man nicht, ob das alles auf Kredit gekauft ist oder wie auch immer. Das weiß man alles nicht. Ne? Das sieht alles immer schön aus, oft so, aber wie der Hintergrund aussieht, der Background ist, das weiß man nicht. Deswegen, ich will es auch nicht kritisieren. So. Ich meine, wenn die damit gutes Geld verdienen oder eben auch nicht, dann ist es so. Aber trotzdem muss man einfach den Standpunkt jetzt betrachten, wie er ist. Und der ist einfach in Deutschland
natürlich normal. Doch, man kann es schon ein bisschen kritisieren. Ne? Ein bisschen schon, also finde ich schon.
Weil, ja, natürlich.
Weil das ist einfach so ein Herz, das ist wirklich, das ist ja ihr Projekt, so, das ist ihr Name, den haben sie sich über Jahre, ihr Vater hat es über Jahre in Deutschland aufgebaut und bestimmt auch viel Schweiß, Arbeit, Geld da reingesteckt und deswegen, warum lässt man das so den Bach runtergehen? Also da muss man irgendwie auch den Anspruch haben, probieren, das wenigstens ein bisschen zu erhalten und sich nicht nur auf irgendwas anderes zu fokussieren. Und natürlich ist es geil, dass die World Boxing Super Series machen. Ich finde das auch richtig cool. So, man konnte hier Usyk sehen. Hallo, ich habe in Berlin einen Hook gegen Usyk gesehen. Er stand vor mir, war im Ring, hatte Handstand gemacht. Ist schon geil, irgendwie so einen guten Boxer überhaupt nach Deutschland zu holen. Ist ja nur dadurch zustande gekommen. Aber trotzdem müsste man das Anliegen haben, irgendwie nicht so den Bach runterzugehen wie Universum einst. Also irgendwie... Ja. Viele haben ja schon seit Jahren gesagt, ja, die machen zu, die gehen bald Insolvenz. Ich höre dieses Gerücht schon seit 5 Jahren über Sauerland, aber die gibt es ja ein Glück immer noch. Aber viele haben das gesagt, so immer so, ja, die machen Insolvenz. Das heißt, sie hatten auf jeden Fall Geldprobleme, auch starke wahrscheinlich.
Ja, das hat man ja auch gemerkt. Das ist ja logisch.
Unübersehbar.
Deswegen sage ich, man kann halt nur immer vor den Kasten gucken, nicht dahinter. Das ist halt so, man denkt immer, die verdienen das, dies,
du. Aber warum sagen sie es dann nicht einfach mal? Sie können auch einfach mal sagen, ja, der Sponsor ist abgesprungen, wir haben jetzt echt Geldprobleme. Deswegen ist es so. Dann würden die Leute viel mehr Verständnis haben, warum es so läuft, wie es läuft. Weil jetzt hackt man halt auf den rum und sieht nur, was scheiße ist. Aber ich meine, wenn man einen Grund hätte, den man auch wirklich nachvollziehen kann.
Das ist diese Fassade, die man dann künstlich aufrechterhält. Also. Ne? Wenn man halt für ein Jahres, ist hart. Ne? Das ist wie so ein Fußballer, sage ich mal, hat eine gute Fußballkarriere hingelegt, der ist Multimillionär. Man sagt, oh, der ist ja Fußballspieler. Nimm mal Ansgar Brinkmann als Beispiel. Da denkt man ja auch, oh, der war ja ewig Zweitligaspieler und hat dann mal Erste Liga mal gekickt und so, der muss ja Unmengen an Geld haben. Ja, der ist heute Hartz-IV-Empfänger oder was zumindest, keine Ahnung, jetzt ist. Aber das ist halt krass und das ist bitter für die Leute, ne? Wenn du denkst der muss einfach so viel Kohle haben und im Endeffekt hast du es gar nicht mehr so. Und du stehst ja für deinen Namen Sauerland, so mal ein bisschen Sportfan kennt man halt hier in Deutschland, ne? Und wenn dann plötzlich so man weiß, ey, der ist pleite, so, der hat ja dicke Fehler gemacht, dann ist so dein Ruf, dein Image auch total im Arsch. So, ne? Und es ist auch schwierig, denke ich mal, dann international dich zu vermarkten. Ich glaube, wenn die das gemacht hätten, ob das dann zu Super Six gekommen wäre, ob da Sponsoren Interesse dann gehabt hätten, wenn die wissen, so, der hat was voll in den Sand gefahren, so, das ist dann auch die andere Frage. Ne? Das ist halt immer so eine Image-Sache. Das muss natürlich alles schön aussehen und schick sein, damit die Leute auch weiter Interesse an dir haben. Also ein Loser ist halt nicht so gern gesehen, sag ich mal. Ne? für irgendwas, was man aufbaut, vielleicht in der Zukunft. Würdest du jemanden anstellen, natürlich, wenn du einen Betrieb hättest, so der ein paar Mal schon gescheitert ist vorher, so, wo du weißt, der war da mal ein Jahr krank und hier hat er irgendwie, keine Ahnung, da mal Probleme gehabt.
Obwohl die größten Unternehmer sind schon gescheitert. Guck dir Donald Trump an. Also das ist kein gutes Argument eigentlich. Aber ich meine, die deutschen Fans hätten auf jeden Fall mehr Verständnis. So. Aber die internationale Szene, natürlich, die muss vorgegaukelt werden, als wäre immer noch alles top. So. Ja. Aber hier hätte man, glaube ich, schon mehr Verständnis. Also es kommt natürlich auf den Grund.
Ja, man ist doch einfach überhaupt nicht ehrlich so im Boxbusiness. Was so die Beurteilung der Leistungsfähigkeit angeht.
Das ist neu, ja.
Ja, man, ich weiß nicht, man macht sich das selbst irgendwie total was vor, irgendwie, ne? Und ich glaube, das ist auch das, warum. Das ist
eine riesen Seifenblase.
Ja, warum vielen so ein bisschen teilweise auch Hass und so entgegenschlägt, weil man einfach nicht ehrlich ist mit den Leuten. Und auch medial so, wenn man. Das fängt ja auch, weiß es nicht, wenn man sich Veranstaltung vom MDR anguckt und dann erzählt man irgendwie von Bösel, spricht man irgendwie über Bivol oder sowas. Das ist doch vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Die jetzt sagen ja auch nicht im MDR, dass jetzt demnächst Plauen gegen Real Madrid spielt in der Champions League. Das ist ja vollkommen, ne, das sind jetzt Welten einfach, ne?
Falls die Plauen gewinnt 1-0,
Alter. Ja, aber Plauen gewinnt eher gegen Real Madrid, als das Bösel irgendwie gegen Vivol gewinnt.
Ja.
Die mauern sich dann da irgendwie so 0-1 zurecht. aber sowas, dass man da überhaupt dann drüber redet, das ist so. Das fühlt sich einfach so falsch an. Man kann doch einfach sagen, hey.
Medien, ne? Weil die das auch ein bisschen so pushen und immer diese Frage stellen, ja, wann werden sie Weltmeister, wann kämpfen sie um die WM? Also diese Fragen dann immer im Ring, so braucht man manchmal halt gar nicht stellen, aber die werden ja auch dazu gezwungen, genötigt, dazu irgendwas zu sagen. Und sie können ja nicht sagen, nee, eigentlich bin ich zu schlecht, um gegen den zu boxen. So. Also wer sagt es schon öffentlich vor der Kamera? Das ist halt, die Frage dürfte gar nicht kommen, wenn sie nicht angemessen ist. So,
richtig. Aber man könnte doch mit Bösel auch wunderbare Kämpfe vielleicht nochmal gegen Murat machen oder, weiß was ich, gegen Deines, gegen Hanning oder so. Es gibt doch innerdeutsch auch tolle Kämpfe. Man kann ja auch sagen, hey, das ist eine tolle deutsche Meisterschaft. Alles gut. Aber man muss ja nicht dann mit irgendwelchen Namen da spielen und so. Das ist ja derart an den Haaren herbeigezogen irgendwie. Das passt so überhaupt nicht zusammen. Und das ganze Business steht auch irgendwie total in einem schlechten Licht, wenn man da irgendwie. Keine Ahnung, das ist alles so traurig, was im Moment irgendwie in deutschen Boxen allgemein passiert, wenn man da irgendwie, Erkan Tepa im Pütz-Security-Auto mit irgendwelchen Dopingmitteln erwischt und so. Was ist das denn? Das ist doch krank. Das ist wie, keine Ahnung, der DW-Boss. Manuel Neuer ist im Auto vom DFB-Boss in der Firma von dem, ist der mit Dopingmitteln erwischt worden. Ich meine, was ist denn? Also, ich weiß nicht. Irgendwie fühlt sich das alles so unehrlich an. So, der ganze deutsche Boxsport zumindest.
Bitte? Unehrlich?
Ja.
Hast du jetzt versprochen, oder?
Ja, ich meine, ist im Bestzustand, absolut seriös, erfolgreich.
Ja, ungefähr so, ja.
Aber eigentlich nicht nur in Deutschland, auch international, gerade mit dieser Doping-Problematik, ist ja eigentlich ein großes Problem überall. Ne?
Das interessiert ja auch keinen. Im Fußball ist irgendwie Sergio Ramos irgendwie jetzt zweimal mehr oder weniger überführt, aber es interessiert einfach niemanden.
Ja, weil Fußball hat sich schon so eine Hype, so, das ist halt da wahrscheinlich.
Ja, also, im Boxen interessiert es doch auch niemand, wer wirklich positiv gedopt. Ich meine, das interessiert doch niemanden. Als ob das jetzt irgendwen jucken würde. Ja,
beim Verband gesperrt und beim anderen kann es kämpfen.
Genau.
Solange es Sanktionen-Dings zahlt, ist kein Problem.
Ja, ich meine, Gerald Miller wird trotzdem irgendeinen Big Fight bekommen irgendwann demnächst.
Auf alle Fragen ist die Antwort Geld. Amen.
Ja.
Boxen, ganz einfach. Ich meine, so ist es im wahren Leben natürlich auch, aber im Boxen ist es ja richtig in der Gang und gäbe.
Ja, und ich meine, selbst irgendwie die Pound-for-Pound-Kämpfer oder mit Pound-for-Pound-Kämpfer, irgendwie so ein Alvarez wurde erwischt. Ja, interessiert doch keinen. Fury wurde ja auch erwischt. Interessiert doch auch. Wen interessiert das denn? Niemanden. Das ist doch...
Ey, warst du auf Schocks, Alter? Fury. Ey, warst du drauf? Boah.
Ja, das
im Endeffekt schon. Es interessiert die Leute, glaube ich, schon. Oder die Zuschauer. Aber es interessiert halt irgendwie...
Ja, Ortiz war auch, ist auch erwischt worden.
So, weil die halt nur Geld machen wollen.
Ja.
Deswegen. Die Sanktionen sind halt nicht einheitlich. Die Verbände wollen sich nicht einigen. Jeder schiebt es auf den anderen. Und das Problem ist ja auch, dass diese Dopingkontrollen Geld kosten. Und dann will keiner die Kontrollen bezahlen. Der Promoter muss alles selbst bezahlen. Und das sind große Probleme. Das müsste viel besser organisiert werden, sowas. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. So.
Ja.
Für sich. Zum Beispiel beim MMA guckt ja auch keiner drauf, wer gelobt ist und wer nicht. Ich meine, da ist es noch nicht so angekommen, dass man darüber redet, als ob die nicht irgendwie auch so eine Kelle unter sich haben. So, beim Doppelboxen ist schon, jetzt hier wird natürlich mehr drauf geguckt, weil es einfach populärer in Deutschland ist als das MMA, aber das wird auch noch beim MMA kommen.
Ja, ich meine, es ist halt Sport und der wird halt auch gestopft und das ist, da ist halt...
In jedem Sport. So.
Ja, ja, das ist einfach, ja. Aber gut. Ich denke, wir haben heute... genug geredet.
Ja, Tommy, willst du noch was über den deutschen Boxsport sagen?
Ja.
Welchen Kampf willst du denn gerne? Gibt es einen Kampf, den du in Deutschland gerne sehen würdest, was du interessant fändest?
Ja. Wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich möchte das Rematch haben zwischen Steffen Kretschmann und Dimo Hoffmann. Steffen Kretschmann. Okay.
Ja, das ist ja damals... Das ist
interessant, ohne Scheiß.
Ja.
Der Kampf hat sich gedreht, ohne Witz. Es wäre eine Schlacht des Sonders gleichen wollen. Da hat es dann reingeregnet. Den will ich unbedingt sehen, ja. Weil es ist. Macht es einen Unterschied, ob die jetzt kämpfen oder Bremer?
Nein.
Also, nee. Timo Hoffmann, gib seinen Namen in den Google ein, dann weißt du.
Ja, aber. Den
kennt man doch noch, Timo Hoffmann, klar.
Aber ist hat super.
Hat er mal in seinem Facebook-Profil stehen kann, ganz am Anfang.
Ach echt?
Ja, war dort gestanden, eine Beschreibung, war dort gestanden, gib meinen Namen in Google ein, dann weißt du, wer ich bin.
Ah, geil.
Das ist ja alles so traurig. Dann stell dich vor, Steffen Kretschmann oder Timo Hoffmann trainieren morgen wieder und kämpfen gegen Tom Schwarz. Da mag man sich gar nicht vorstellen, aber ja. Egal.
So geil, wenn Samuel Peter gewinnt, habe ich gehört, dann gewinnt er einen Kampf gegen Goloda.
Ja. Der Sieger dann nochmal gegen Layman Brewster oder sowas.
Ja, gegen Layman Brewster, ja.
Primoslav Saleta oder. Oder ich weiß nicht, ob ihr letztes.
Riddick Bowe gegen den Corey Sanders, oder?
Ja, der Riddick Bowe.
Die ganze Sache ist, das würden wir uns alle angucken.
Ja. Gibt auf YouTube, muss ich mal googeln, ein Video mit Riddick Bowe und Evander Holyfield, wo die so im Gym reden. Das ist so krass, das ist Wahnsinn.
Da kann ich schon eine artikulieren, man versteht dich schon an dem Bo, komm.
Ja,
weil du brauchst einen fucking Subtitle dafür. Ne?
Alter Schwede.
Naja, aber ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Es ist traurig, ich hoffe, dass es ändert. Ich, ja, beim Boxen immer treu bleiben, aber die Emotionen
und für Boxsport so
sind wir schon auf jeden Fall abhanden gekommen, ja.
Ja, ich meine, es ist ja auch so...
dass wir sie wieder herschaffen, irgendwie.
Ja, keine Ahnung. Wenn gute Kämpfe sind, schaue ich schon noch an. Verfolgt das, schaust du noch, aber nicht mehr so krank wie früher.
Das ist ja auch das Schlimme, irgendwie, je mehr man weiß, ne? Und ich meine, zu unserer ganzen Zeit waren wir schon mehr im Business, als es vielleicht heute waren, zumindest was Iman und Tommy und mich angeht. Muss man so ehrlich sagen, und je mehr Hintergründe man kennt und so, desto mehr vergeht es einem manchmal auch. Ne?
Oh mein Gott, ja.
Das ist wahrscheinlich bei jedem Business so, ne?
Ja.
Wenn man hineinschaut, umso mehr geht die Illusion halt verloren, ne? Die man halt am Anfang noch so vielleicht hatte. So wie als Lenz gehen, wo man halt noch nicht verstanden hat, dass Geld alles regiert. Ja, früher war es noch schön, als man als Kind Boxen geguckt hat.
Ja. Ja, aber das ist manchmal auch so eine falsche Wahrnehmung. Es ist halt irgendwie immer so, die erste Generation, von dem man so Fan wird, egal welches Sport das ist, wenn die so abtritt, danach wird es dann immer schwierig, finde ich.
Ja,
also
dabei zu bleiben, ne? Wenn so die Helden alle langsam weg sind, mit dem
genau, also so die Helden der Kindheit gehen, dann...
Dann ist hart, wirklich dabei zu bleiben, wenn da nicht wirklich direkt irgendjemand Krasses nachkommt und...
Ja, und Eugen und mir wird es dann auch vergehen, zum Beispiel... Geht auch Ivo Karlovic leider.
Eben, das ist das Problem.
Im Tennis, ja.
Ja, der ist schon angekündigt, ne?
Mhm. Ist ja traurig, Eugen.
Sehr, sehr. Der war auch bei den Sponsoren immer sehr beliebt, hat die großen Verträge abgegriffen und so.
Ja. Hat Kondomi draufstehen gehabt?
Was, wieso gibt's ja, ey, Kondomi, was ist damit? Das ist ja auch ein großes...
War auch ein großer Sponsor, warum holt man die nicht wieder? Das war cool mit diesem Tattoo auf dem Rücken, das gibt's gar nicht mehr.
Gibt's gar nicht mehr, ne? Das ist ein...
Das war das beste Kondomi.
Das ist doch egal, was da draufsteht. Kannst auch deinen Namen draufschreiben lassen, Hauptsache irgendeine Werbung.
Ja, oder diese Rinti-Hundefutter oder so.
Das war gut, das war wirklich gut.
Oder erinnert ihr euch noch bei Henry Maske, hallo? Der hatte immer einen Ringmantel, der war von irgendeinem Künstler gestaltet, der wurde danach versteigert für einen Haufen Geld. Warum wird sowas nicht mehr gemacht? Das war richtig, das hätte so, weiß ich nicht, das war einfach geil so. Der Einmarsch war schon geil, der Mantel, alle haben auf den Mantel geguckt. Warum probiert man nicht mal ein bisschen mehr Show hier reinzubringen? Sowas braucht man einfach mal wieder.
Ja.
Ja, ich weiß, also wenn ich jetzt ganz kurz Einwurf, wenn ich jetzt ein Boxer wäre, würde ich auch gerne Werbung hinten drauf haben. Und zwar von dem Sega von Franz, was steht der mit Mode? Hinten möchte ich unbedingt den Namen hinten drauf stehen haben.
Ja, ja, auf jeden Fall solche Modelabels.
Wie heißt der, glaube
ich? Ich glaube, wir sollten jetzt keine Werbung machen.
Nur wenn wir Geld kriegen.
Aber jetzt sagen wir den Namen.
Gusto. Ja, aber sowas brauchen wir. Auf jeden Fall wieder bemalte Rücken.
Ich würde es sogar derogieren lassen.
Ja. Auf jeden Fall bemalte Rücken der Boxer, das sieht man auch gar nicht mehr.
Da muss man gleich mitlachen.
Alter, Gustav. Okay, ich glaube, wir brechen ab jetzt.
Ja. In der Hoffnung, dass es bald wieder bemalte Rücken im Boxen gibt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und bunte Kampfmärkte.
Gusto Modewelten. Bitte googeln, der braucht jeden Cent. Bitte. Kauft. Und unterstützt Romulo Corradi.
Ja, ein großer Künstler.
Okay, alles klar.
Und unterstützt uns auf jeden Fall. Ja. Unseren Kanal auf jeden Fall teilen. Die Folge überall.
Genau. Posten, teilen, liken über Facebook, StudiVZ, Instagram und so weiter. Gut. Ja, dann hören wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder, ne?
So, der Plan.
Ja, alles klar.
Servus.
Tschüss.